Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo Internet, hier sind wir wieder bei Binärgewitter Talk, Ausgabe 62. Bei mir sind
Nitro,
der Felix und
hey,
der Marc und ich bin der Pleidi. Ingo haben wir heute mal zu Hause gelassen, der muss irgendwie andere Dinge tun. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an.
Blast from the past, Felix.
Quasi mit minus
eins.
Du willst
das klarstellen.
Ja, genau. Und zwar, Krepel ist keine schmackhafte Backware, sondern Krepel ist kreplich.
Wurde in den Kommentaren ja. Vom letzten Sendung.
Ich weiß nicht, wo die extra lange Wurst oder wie auch immer der Nickname war, herkommt, aber das ist bei mir auf jeden Fall so.
Ja. Aber muss sagen, wenn man in Google Krepel eingibt, in die Bildersuche, und dann gibt's da hin und wieder so Dinge, die aussehen wie Berliner.
Aber warum heißt nicht?
Wobei, das ist alles nur auf polnischen Seiten. Da steht dann...
Ja, gut, das macht Sinn.
Schlie-Krepel.
Krepelgebäck. Hier, bam.
Oh shit, die Autocompletion hat mich gerade irgendwie nach krepelkraft.com geleitet.
Macht Sinn.
Ja.
Nee, aber vom Prinzip her will Felix dann auch sagen, dass es einfach nicht stimmt.
Ja,
genau. Also,
du hast einfach keinen, du hast Unrecht.
Sorry. Also ich hab auch noch nie Krepel in Kombination mit einer Backware gehört, aber.
Ja. Oh, ja, stimmt. Ja. Doch, die sehen echt so aus.
Wie Berliner?
Nee, guck mal, hier, da.
Ja, sehen die kreplich aus?
Guck mal hier, da ist eine Liste von Städten, wo das so heißt. Und dann kann man da raufklicken.
Ja, egal auch, weil jetzt so und überhaupt. Blast from the Past, warum RustBMC ausgewählt wurde.
Genau, also ich habe ja letzte Woche über meinen Raspberry Pi geredet als Media Center und da kam die Frage auf, warum ich denn jetzt ausgerechnet RustBMC ausgewählt hätte. Die kurze Antwort ist, ich weiß nicht, ich musste mit irgendwas anfangen und mich dann mal vorarbeiten und mal ein paar Sachen ausprobieren. Ich habe jetzt einfach mal mit RustBMC angefangen, weil ich irgendwie auf 2-3 Blogposts gelesen habe, dass der aktuelle Stand irgendwie da besser aussehen soll. Ich kann OpenELEC mal ausprobieren, aber da finde ich halt den Namen nicht so schön. Aber das ist eigentlich...
Das sollte aber kein Grund sein.
Nee, ist es auch nicht. Ich habe ja mittlerweile auch 2 Raspberries und ich werde da irgendwie, werde mir demnächst nochmal eine zweite SD-Karte, die ich dann so zur Verfügung habe, besorgen und dann einfach mal parallel die beiden Dinger laufen lassen und gucken, welches besser läuft.
Okay, sehr gut. Ich wollte bloß sagen, Krepel ist nicht so geschrieben, wie man denkt, sondern mit Doppel-P. Das heißt Krepel.
Krepel ist anders.
Aber Krepel ist... Nee, das ist kein Krepel.
Ja, das ist ein Kreppel. Kreppel hätte ich akzeptiert, aber
da kreppelt's in der Box. Oder so.
Ich mit
das
dem Arzt
ist auch das Kreppel, nicht der Kreppel.
Oh Gott, dann will ich nicht mehr. Tote der Woche, bam. Windows RT ist tot, sagt Ingo. Ingo hat wieder Sachen reingemacht und wir wissen es nicht, was jetzt.
Wir hätten es auch mal hart lesen können eigentlich.
Nee, also es gibt Windows RT aus und sagt, wir wollen nicht mehr. Mhm. Das ist also RT ist die ARM-Geschichte, die die quasi für ihre Tablets gemacht haben.
Quasi oder für die Raspberry Pis dann alle.
Slates quasi.
Oder ging das überhaupt auf anderen ARM-Geräten als nee, auf dem, was nicht. Die da verkauft haben? Nee, oder?
Hat es schon mal jemand ausprobiert? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht.
Sieht so ein bisschen, du brauchst ein Touchscreen.
Sieht und aus so. Wie so ein Telefon-Ding. Aber auf den Telefon läuft nicht das Windows RT, sondern halt ein Windows 7 Phone?
Mobile.
Phone.
Mobile. Phone. Pro.
Mobile.
Enterprise. Ultimate.
Delicious Kreppel.
Richtig.
Okay, also ist wohl
fest, wir haben keine Ahnung.
Ja, wir sollten einfach alles überspringen, außer wir wissen es genau. Das Blinktag ist weg, das Tode der Woche. Firefox 23 haben die Ficker das Blinktag weggemacht.
Nein.
Was ist?
Warum?
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 Das macht keinen Sinn.
Warum?
Das kannst du jetzt einfach mit CSS-Animation nachbauen und dann ist gut.
Ja, ist nicht so schnell wie in Hardware.
Und du kannst jetzt alles teilen direkt
also
auf Facebook.
Also ich glaube doch nicht, dass das Blinktag Hardware beschleunigt ist.
Wo kommen wir denn dahin? Ich glaube, da ist schon ziemlich viel Assembler-Schweiß
Du kannst das in WebGL machen. Dann ist es
Hardware. WebGL, ich glaube nicht. Doch. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz.
Nee, ich denke, soweit ich das in Erinnerung habe, ist in MMX in extra Extensions dabei, um das Blinktag Hardware zu beschleunigen.
Klar.
Auf jeden Fall.
Habe ich auch gehört. Gibt's ja auch das NSA Bonus Assembler Extension.
Richtig, Blink und Marquee. Marquee war dann MMX 2.
Ja, MMX 2. Ja. Und dann auch direkt in DirectX eingebaut.
Richtig, natürlich. Und jetzt in Padlock Extensions haben sie dann auch nochmal weiter.
So praktisch. Die Möglichkeiten. Oder auch jetzt nicht mehr, wo du sie nicht mehr hast. Was gab's noch bei Firefox 23? Weil das war ja nicht das Einzige. Irgendwie haben Mixed Content geblockt, was sie aber schon mal hart angesprochen haben damals. Du kannst irgendwie direkt auf Facebook sharen, was voll praktisch ist, wenn ihr die ganze Zeit auf Facebook shared.
Alles, immer.
Was ah.
Die Social API haben sie jetzt.
Okay, mir wurde gerade hier über Facebook zugeteilt, dass der offizielle Name für Kreppel, die wohl in Hessen, in Hessen und in der Pfalz, ja, wir reden da jetzt drüber, sorry. Also im norddeutschen Sprachraum sind sie als Berliner Pfannkuchen im südlichen Teil unter der Bezeichnung Kreppel in Hessen und der Pfalz oder Krapfen in Bayern bekannt sind. Und es sind tatsächlich die am Donnerstag vor Aschermittwoch verspeist werdenden Berliner ohne Zeug.
Also ich kenne die als Fastnachtsküchle.
Ja, Fastnachtsküchle.
Fastnachtsküchle.
Ist gut.
Okay, Kreppel.
Richtig.
Jetzt wissen wir das auch.
Gibt's aber auch irgendwie Puschki, Paschik. Genau. Wobei das letztere auch in dem Wort Piroggen sich wiederfindet, was Küchelchen heißt, was ja Fasnetzküchle sind.
Gott sei Dank haben wir das nochmal geklärt.
Wir können festhalten, Krepel ist nicht Kreppel.
Genau, Push-to-Kreppe.
Pushkin, Gorbic.
Ja.
Richtig. Das macht alles Sinn.
Okay. Gott sei Dank, haben wir das nochmal geklärt? Ich meine, was hätten wir gemacht, wenn wir es jetzt nicht geklärt noch?
Ja, also Verzweiflung.
Genau, Blink ist tot, weitere Tode der Woche, der Nordpol.
Der Nordpol.
Der Nordpol ist jetzt nämlich ein See. Hat sich rausgestellt.
Haben sie jetzt gemerkt?
Ja, haben sie gemerkt, haben sie mal die Videos angeschaut, wo einer immer die Kamera auf den Nordpol hält und dann stellt sich raus, dass er geschmolzen ist und er ist auf dem Nordpol ein fucking See.
Ja, plötzlich.
Das ist ja unpraktisch.
Das Timelapse-Video ist ziemlich
genau,
cool, kann man sich mal angucken.
Es gibt dann so ein Timelapse-Video, wo man sehen kann, wie ich nenne es mal Krepel, der da auf dem Nordpol steht. Ist so ein Metallkrepel, ein bisschen gelb.
Ja. Kein Kreppel? Krepel.
Nee, Kreppel wäre ja durchweicht und der ganze Zucker würde schmelzen.
Ja, außer der ist ja auch oben auf so einem Ding drauf und gefroren.
Also vielleicht, wir können uns darauf einigen, dass auf dem Krepel ein Kreppel sein könnte.
Ja.
Weil Polarbären selten Zucker essen.
Ich weiß nicht. Vielleicht kennen die das noch nicht. Vielleicht wissen gar nicht, was sie verpassen.
Auf jeden Fall ist geschmolzen und das ist ein See, was cool ist.
Nee, je nachdem.
Ja, weiß nicht, vielleicht. Ist tot auf jeden Fall. Und Internetsicherheit ist jetzt auch tot.
Ja, aber das war es ja schon immer, oder?
Ja.
Wir haben auch später noch mehr lustige Themen. Also ich habe zwei rausgesucht.
Drei. Ja, aber die sind ja quasi alle Tote der Woche.
Und sind alle tot, quasi. Und zwar, diesmal ist es, du kannst im auf GitHub kannst du irgendwie
MySQL-P suchen und hast dann unendlich viele Passwörter.
Was voll praktisch ist.
Ich lese mal direkt ein paar vor. Anime, Idea Cloud, Demo, DM_League, WPACT.
Kein Passwort.
Kein Passwort. Einfach mal.
Kein Passwort.
Resty.
Introspector.
Epsilon, ja.
Ich glaube, das reicht.
Oh, Petsking, Have We Had a Baby Yet?
Das ist ein Passwort. Nett. Das ist ein nettes,
okay, gutes Passwort. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr euer Zeug da bei GitHub eincheckt, macht nochmal die Passwörter weg.
Also früher ging das ja noch voll gut mit den API-Keys, aber danach kannst du nicht mehr suchen.
Kann man nicht mehr sich gratis EC2-Instanzen holen.
Ja, ist ja schade. Quasi nicht gratis, du musst dir was dafür machen.
Ja, ich bin sicher, da gibt es ein Plugin für irgendwie Fock, wenn du kein API-Key eingibst, dann fragt er mal, willst du euch den von GitHub holen?
Genau so.
Einfach, ja, mach mal.
Die haben hier eine Liste von Blam und dann einfach
auswählen. Da könntest du so ein Gem bauen, der irgendwie Ultimate Demo Gem, der für alle Web-Services, wo du ein API-Key brauchst und keinen hast, kurz auf GitHub sucht, ob es vielleicht einen gibt.
Ja. Ging damals jetzt weg.
Das wäre eigentlich geil, dann könnt ihr die Environment-Variablen direkt setzen.
Ja.
Lol. Das wäre schön. Also wenn einer von euch das machen würde, wäre ich da sehr dankbar.
Ja, mach das mal.
Fände ich gut. Genau. Also nee, das ist auch vorbei. Also es geht einfach nicht mehr.
Richtig.
Es ist gefixt. Aber nach den Sachen kannst du noch suchen. Also es gibt einmal hier genau nach den Passwörtern und ein zweites Mal kannst du einfach direkt nach SQL Injection in allen Projekten suchen.
Also der direkt die GET-Variable aus der Query rausholt.
Ne? Genau. Also das ist meistens der Fall. Also du musst noch nicht mal danach schauen, ob es wirklich so ist, sondern kannst du quasi einfach direkt ausprobieren, weil das alles quasi kaputt ist.
Ja.
Macht das Sinn. Ist alles kaputt.
Und ihr könnt euch
noch nicht mal kaputt machen.
Und ihr könnt euch quasi die ganze Zeit freuen.
Richtig.
Oui.
Ich gebe da mal OwnCloud ein, schau, was passiert.
Schauen wir mal.
Ah, fuck, ja.
Und?
Nee. Ich weiß nicht, ist irgendwie OwnCloud, aber das ist, glaube ich, was anderes.
Irgendwas.
Lame.
Glück gehabt, OwnCloud ist sicher.
Genau, jetzt, wenn der Marc 2 Sekunden nachgeschaut hat, OwnCloud ist sicher.
Genau. Jetzt Moment, ich schau kurz nach, ob die Renten sicher sind. Jo. Renten sind auch sicher.
Ah, das stand auch bei GitHub drin, oder?
Fuck,
hast
ja.
Du geschaut? Hast du Renten und dann SQL Injection geschaut.
Richtig.
GitHub sagt, die Renten sind sicher.
Richtig. Das waren die Toten der Woche. Untote der Woche, unser aller Liebling.
Oh, können wir das einfach überspringen?
Ich finde super.
Titzen. Titzen für alles, sagt Samsung jetzt, für alles.
Wollten die das nicht einfach mal sein lassen mit dem Titzen?
Totale Vertitzung.
Wollt ihr die totale Vertitzung? Aha, das Titel. Ist schon, die Compliance-Lampe, die flackert schon so ein bisschen. Ich habe mir übrigens letztens überlegt, dass ich gerne mal eine Compliance-Lampe bauen würde.
Das ist so einfach. Ich habe eine auf Arbeit tatsächlich. Die kannst du mit der Vermietung steuern.
Ah, wirklich?
Sehr gut.
Wirklich. Ist die auf Dauerrot oder was macht ihr da so?
Die leuchtet halt ab und zu, wenn es halt wirklich extrem ist. Also du hast ja quasi immer ein Level, wo du eh bist. Aha. Und dann hast du manchmal so Ausschläge und die kann man damit dann anzeigen.
Ah, okay. Also das ist ist eine adaptive Compliance-Lampe.
Ja, die macht es noch nicht ganz automatisch. Du hast einen Button halt. Das ist quasi Social-Triggered oder so.
Crowd.
Du könntest auch, kannst auch direkt an Facebook anbinden, weil du quasi das an so einem Computer hast.
Das macht Sinn.
Und der schickt alles über ZeroMQ hin und dann kannst du es auswerten.
Auf jeden Fall.
Wirklich, das gefällt mir auf einmal.
Mehr ZeroMQ.
Auf jeden Fall sagt Samsung jetzt, wir wollen Titzen für irgendwie alles benutzen. Und
das macht Sinn?
Also nicht nur als irgendwie Alternative, wobei. Also
wer hat denn das gesagt?
Der Mobile-Chef, J.K. Shin.
Der Mobile-Chef?
Der Mobile-Chef.
So wie ein Mobile-Chefkoch?
Quasi. Quasi. Sind zwei Abschnitte auf Heise, muss also quasi richtig sein.
Ja, die referenzieren dein Interview mit diesem Shin auf cine.com. Ja.
Also ganz ehrlich, ich sag auch viel, wenn der Tag lang ist.
Ja.
Und ich glaube, der wollte einfach irgendwas sagen.
Ich glaube,
ja, nur die wollten irgendwas sich halt irgendwie zu fühlen.
Ja, Titzen lebt noch, es zuckt noch und.
Er lebt noch. Egal auch.
Ja.
Tumblr der Woche. Devs Do Art. Fand ich total gut. Das ist ein Tumblr, wo Entwickler, die gezwungen werden, Sachen malen. Und das sieht ungefähr alles exakt so aus, als hätte ich es gemalt.
Außer das dritte.
eins, zwei. Oh, das sieht fucking viel zu gut aus.
Ja, deswegen ja.
Aber alles andere sieht aus, als hätte ich es gemalt, weil es alles sehr schrecklich aussieht.
Thought.
Ja, devsdoart.com. Grandiose Tumblr.
Genau. Sieht ein bisschen aus, also eins sieht ein bisschen aus wie ein Geschlechtsteil. Lassen wir das.
Hoffe ich doch stark.
Mhm.
Kein UML-Diagramm. Apropos. Ist ohne ASCII-Penisse komplett.
Auf jeden Fall.
News.
Ach, wir sind zu schnell heute.
So. Ich will auch.
Du willst nach Hause?
Quasi jetzt schon.
Ach, Marc. Komm, sag doch einfach.
Ja, muss ich nicht. Makefu muss jetzt. Da steht HP Pwnage wahrscheinlich.
Genau.
Pwnage ausgesprochen.
HP Pwnage. Und zwar geht es darum, ich habe es mitbekommen, weil HP jetzt den Bug tatsächlich gefixt hat in ihrer Krippel-Hardware, Software. Und zwar geht es darum, dass du so diese HP LaserJet-Drucker hast und die sind alle super, haben alle diese super Frickel Firmware drauf. Was auch nur ein Linux ist, mit irgendwie Zeugs dazu. Wahrscheinlich ist es noch nicht mal ein echtes, sondern irgendwie noch härter verkrebelt. Jedenfalls hast du da so einen Webserver und die haben die grandiose Idee gehabt. Du hast irgendwie, kannst halt auf die Webseite gehen und dann musst du dich irgendwie anmelden. Mhm. Aber dann hast du diese Bonuspfade, wo dann einfach hart das Administratorpasswort drinsteht und du musst es einfach nur anfragen und du hast keine Authentication dazwischen und die WPS-Pin und so lustiges Zeugs. Und das ist eigentlich schon ganz schön traurig. Aber sie haben es gefixt. Das heißt, alle Drucker sind jetzt automatisch sicher geworden, weil ja Leute so oft ihre Drucker-Firmware updaten.
Total, immer.
Immer ständig, die ganze Zeit. Ständig. Du wartest quasi nur darauf, dass eine neue Firma rauskommt, um die endlich abzudaten.
Ja. Ja, genau. Du hast da einfach schon ein RSS-Feed mit Push-Notifications und dann wartest du die ganze Zeit gespannt vor deinem Rechner, bis da Firmware-Updates rauskommen.
Ja, oder du hast natürlich einen von den Druckern, wo so ein riesiger Hebel ist, den du umlegen musst und sobald eine neue Firmware da ist, geht so eine Compliance-Lampe oben an, weil du dann eine alte Firma hast und nicht mehr compliance-gerecht bist.
Ja.
Also
ja.
Wii, und dann musst du und machst und dann ist das Update.
Ja, aber da musst du es immer noch draufspielen, das macht halt keiner.
Richtig. Genau, dann musst du es runterladen, auf einen USB-Stick draufpacken und irgendwie 1000 Key-Commands gleichzeitig drücken.
Gleichzeitig, ja.
Gleichzeitig, also vor allem, es sind mindestens 23, würde ich mal behaupten.
Ja.
Ohne die Firmware jetzt genau zu kennen, aber mindestens.
Jedenfalls sehr cool, der Typ, der es gefunden hat, hat das hier quasi beschrieben, wie du das machen kannst und ihr könnt alle eure Drucker ausprobieren und es wird für immer funktionieren, weil ihr einfach niemals eure Firmware updaten werdet in der Firma und dann könnt ihr direkt eurem Compliance Officer Bescheid sagen, damit der das auch wieder fixt.
Ja, deswegen also alle mal, sobald ihr einen HP-Drucker irgendwo in eurer Firma habt oder in einem angrenzenden Büro, das euch gar nicht gehört, schickt eure IT ein Ticket und sagt, update doch mal die Firmware.
Genau, weil das ist klar, dass es nicht gemacht hat.
Die lieben den Scheiß.
Ja, die stehen ja voll drauf mit dem USB-Stick. Ja. Und da funktionieren auch nur bestimmte.
Also Tickets für IT ist so wie Weihnachten quasi. Die freuen sich immer, wenn Neues reinkommt.
Weil die haben eh nichts zu tun die ganze
hoch,
Zeit.
Urgent.
Super maximal urgent.
Direkt eskalieren.
Genau.
Direkt nach der
direkt
Anfrage.
Direkt an Vorstand.
Direkt nach der Anfrage an Vorstand.
Einfach schon dabei. Den Vorstand direkt mit in CC nehmen.
Das ist, ja. Gefällt mir.
Gefällt mir. Plus das eins.
Erinnert mich ein bisschen, ich verlinke dann auch direkt reddit.com/shittyadvice. Das ist, finde ich.
Sehr gut.
Finde ich passend. Alles in Tor wurde geohnt. Auch. Nicht nur HP, auch
nicht
Tor.
Nicht alles, sondern nur die Hälfte.
Nur die Hälfte? Rechte,
nur 50% von Tor.
Hm? Rechte oder linke Hälfte?
Mitte. Quasi die Mitte von Tor wurde geowned. Was keine gute Sache ist.
Was genau ist da passiert?
Und zwar, was genau passiert ist, wir hatten es letzte Woche, glaube ich, schon, dass der, wie hieß er denn, der Dude, der das ganze Tor-Zeug...
Roger Dingledine?
Vielleicht?
Nee, also dessen Namen kann ich mir deshalb merken. Oder meinst du, Gott, wie heißt der andere?
Der auf jeden Fall jetzt festgenommen wurde, weil er diese ganzen Tor-Dinge gemacht hat. Hatten wir es?
Ah, stimmt, da war einer, ja.
Vielleicht.
Und stimmt. Der hat unter anderem auch dieses ganze Hosted Services.
Ah, richtig. Freedom Hosting.
Freedom Hosting?
Ja.
Und?
Ja, Freedom Hosting, genau.
Das, also soweit ich das verstanden habe, ist es genau das, was dann auch weitergelaufen ist, aber super hart geowned wurde. Nämlich mit JavaScript Zero Days für Firefox 17. Deployed und alle haben natürlich erstmal gesagt, das ist die NSA, weil die hackt jetzt alle Hacker.
Was und Firefox 17, weil das Problem, der ist ja eigentlich uralt, aber dieses Tor Browser Bundle, das jeder benutzt, weil er keinen Bock hat, Tor selber einzurichten. Ja. Firefox 17 Long-Term Support Release, doof.
Ja, also auch wenn du das aktuelle Tor Browser Bundle benutzt, ist es immer noch in Ordnung, aber wenn du halt ein altes benutzt, geowned. Mm. Und das ist halt unpraktisch.
Ja, also wenn ihr nach Juni quasi das Zeug runtergeladen habt, dann ist okay. Wenn nicht, dann.
Dann müsst ihr jetzt gucken, ob vielleicht euer Computer gehackt ist und die NSA jetzt weiß, wo ihr sitzt, obwohl ihr Tor benutzt habt.
Richtig. Und dann kriegt ihr natürlich nie wieder bei McDonald's die 32 süß sauer.
Ja. Dann müsst ihr doch zu KFC gehen.
Sehr gut.
Oder auch nicht. Jedenfalls, das ist auf jeden Fall super evil, dass jetzt quasi in Tor Dinge geowned wurden. Weil eigentlich benutzt man ja Tor, um besonders secure zu sein.
Um nicht geowned zu werden.
Um nicht geowned zu werden. Also das hilft dir eh nicht, aber... Ich meine, du hast dann so ein gewisses Gefühl von Anonymität, wenn du dich im Tor-Netzwerk bewegst, weil es halt so super langsam ist.
Ja, also, das muss ja irgendeinen Vorteil haben. Ja.
Genau, du könntest aber auch einfach irgendwie IP-Throttling in deinem Router aktivieren.
Ist auch secure. Nee,
und dann fühlst du dich auch secure.
Nee, das ist, ich habe auf meinem Telefon ab und zu Edge und dann ist halt, bin ich nicht sicher. Ja. Sorry. Ja, das fühlt sich einfach nur scheiße an.
Ja.
Aber wenn du es aktiv startest, wenn du quasi sagst, aktiv, ich gehe jetzt hier auf Edge runter, dann bist du erstmal unsicherer, aber du fühlst dich auch unsicher.
Genau, und wie das technisch gemacht wird, ist, dass dein Traffic einfach so langsam ist, dass der unauffällig ist. Das ist so, wenn du ganz langsam durch die Stadt fährst, wenn du mit 390 durch die Fußgängerzone fährst,
aber wenn
dann
du zu
Leute.
Langsam fährst, dann schauen die Leute auch wieder. Weil, genau. Überleg mal, die Senioren, ja, wenn Richtig. Die einfach mit 20 km/h durch die 50er-Zone fahren.
Da gucken wir schon mal.
Das heißt, du machst dich einfach grundlegend verdächtig, wenn dein Internet zu langsam ist.
Ja, und deswegen ist Tor darauf optimiert, dass es zwar langsam ist, aber nicht zu langsam.
Richtig, weil es ist auch nicht zu langsam, man kann es benutzen.
Richtig.
Das geht.
Ich finde es ein bisschen doof, weil ich habe angefangen, Tormail zu benutzen. Tormail, da kriegst du irgendwie eine @tormail.org-Adresse, musst du gar nichts angeben, für so irgendwie den ganzen...
Gibt es bestimmt Tormail 2 jetzt, oder?
Den ganzen, wenn du bei Linux-Distributionen manchmal beim Downloaden irgendwo eine Adresse angeben musst, dann fand ich Tormail ganz cool und jetzt geht Tormail nicht mehr.
Aber jetzt geht's wieder, also die Web, die andere, die Tormail.net geht noch.
Tormail, also Tormail.org geht auch, aber diese
Tormail. Aber die echte, die Onion-Adresse geht nicht.
Genau, das ist, und da, die hätte ich halt gerne, weil das sind die E-Mails. Also ich brauche es jetzt nicht wirklich, aber.
Aber es wäre schon cooler, wenn du dann Secure-Dinge secure haben könntest.
Wenn ich secure, manchmal sind Secure-Dinge auch secure. Schade. Aber was im Gegensatz zu Tor immer noch geht und immer weiter gehen wird, weil es eigentlich unkaputtbar ist, ist ja Horse Ebooks. Der beste Twitter-Account aller Zeiten.
Auf jeden Fall.
Und da gibt's auf medium.com, was ich ja gar nicht so gut finde eigentlich, einen lustigen Artikel, Happy Third Birthday Horse Ebooks. Weil Horse Ebooks ist 3 geworden und keiner weiß bisher genau, warum und überhaupt. Und
warum sie 3 geworden sind? Doch, das kann ich dir sagen. Du hast 3 Jahre gewartet und dann bist du 3.
Oh, fuck. Kannst du da ein Peer-Review-Paper drüber schreiben? Dann glaube ich das dir auch.
Was? Das reicht nicht, wenn ich es einfach nur sage. Aber hier, wir haben so viele Zuhörer, das ist quasi peer-reviewed schon automatisch.
Ach so.
Und die Kommentare sind dann die Reviews, die wir dann aber nicht einarbeiten, weil es ja quasi schon zu spät ist.
Macht Sinn, aber wir können uns dann selber auf Wikipedia zitieren.
Ja.
Dann stimmt's.
Ja, natürlich.
Okay, auf jeden Fall, es ist ein netter, großer Artikel, der so ein bisschen über die, sagen wir nicht Hintergründe, aber so die Vermutungen, was denn Horse Ebooks eigentlich genau soll. Und es sieht halt so ein bisschen aus wie so ein komischer Bot, der irgendwie so Markov-Ketten bildet und irgend so einen Ramsch tweetet.
Und er wahrscheinlich
hat halt irgendwie hart 18.000 Retweets bei manchen Dingen, die er sagt.
Ja, ich meine, da gibt's ja auch diverse Nachkommen, sage ich mal. Da gibt's irgendwie Horse JavaScript und Horse Ruby und was auch immer.
In dem Artikel wird auch einer verlinkt, der, wo du dir deinen eigenen Horse Ebooks Twitter-Account machen kannst.
Und aber das ist jetzt egal. Das ist genauso wie die 1-Million-Dollar-Seite. Die machst du einfach nicht nochmal. Es hat einmal funktioniert.
Ich zitiere jetzt kurz drei fast zufällig ausgewählte Horse Ebook-Tweets. Der erste vor 16 Stunden, more fish than you. Dann reaching your body S und airplanes-everything. Wenn das keine...
Ja.
Ja, ja, ist Horse Ebooks.
The Dynamic Dog.
Das ist einfach ein Account, den man mal folgen kann. Der ist ziemlich high traffic eigentlich auch. Und also wenn man mit Twitter anfängt, noch keine Leute hat, die man mag, Horse Ebooks folgen.
Die mag man auf jeden Fall. Und warum macht er immer so komische Werbung dazwischen einfach?
Ja, das ist die Frage.
How to work out at home. So praktisch.
Why clickbang? Dann klickst du da drauf und dann ist das irgendwie so...
Hast du gerade clickbanging gesagt?
Clickbang.
Clickbank.
Achso, ich habe Clickbanging verstanden.
Das ist mir auch klar, dass du das verstanden hast, Bladi.
Auf jeden Fall. Ich glaube, er sucht einfach bloß bei Google nach E-Books.
Irgendwas machen sie. Auf jeden Fall, lustiger awesome. Artikel. Sehr E-Books
viel.
Ist 3.
Sehr schön, viel gut.
Guten
Appetit.
Appetit. Ja. Oder wie manche sagen, guten Hunger, bin ich kein Freund von.
Macht keinen Sinn.
Ja, nee.
Ist genauso wie...
Genau. Ich habe total viel Links heute, deswegen rede ich ganz viel. Was
mich, dann rede mehr.
Ja,
rede einfach härter.
Andere News. Der Herr Bezos... Der dir immer die Pakete nach Hause bringt, der hat die Washington Post gekauft. Der CEO von Amazon hat einfach gesagt, bam, Zeitung, jetzt meins. Und jetzt irgendwie für 250, 350 Millionen, irgendwie so, hat er die gekauft. Und
was macht er jetzt damit? Verkauft er. Ich weiß, er hat jetzt genug Zeitung, um da die ganzen Pakete einzupacken mit dieser Zeitung. Und jetzt so dazwischen gedrückt. So, oh,
macht so viel Sinn. Wahrscheinlich wieder
einen
Fish and Chips Stand aufmachen. Und dann ist er die...
So praktisch.
Ja. Waren alle auch ein bisschen so verwirrt, weil er hat irgendwie noch vor einer Weile gesagt, so ja, Print ist tot, total lame. Wahrscheinlich hat er einfach damit einen Preis gedrückt oder so. Das ist ganz gut eigentlich. Ich finde es einen interessanten Move. Ich hoffe ja, dass er das irgendwie in Amazon Prime mit reinfrickelt. Dass er sagt, hier, Washington Post, ihr könnt irgendwie machen, was ihr wollt mit eurem komischen Papiergebimsel. Aber ihr macht jetzt hier Kindle Prime. Alle Leute kriegen die Washington Post. Also so das schlechteste Blatt ist es wohl nicht. Und
ja, also würde ich mal sagen, könnte man mal, also ich würde da jetzt nicht für bezahlen, aber wenn es dann irgendwie mit meinem Prime-Account mit dazukommen würde.
Er ist eben soweit dann mit Amazon, also Amazon macht ja nach wie vor auch irgendwie ungefähr gar keinen Gewinn, wenn überhaupt, weil sie die Hälfte wieder in R&D stecken, zahlt keine Dividende, aber sie werden halt immer größer und irgendwie fangen an, irgendwie alles, was ich kaufe, kaufe ich bei Amazon, weil es total gut ist.
Hatten wir letzte Woche schon, ja. Und irgendwie ist es auch ein bisschen gruselig, so wenn ich drüber nachdenke, aber.
Nee, überhaupt nicht.
Weil
sonst kannst du dazu, keine Ahnung, Mediamarkt gehen und dich da irgendwie.
Ich habe letztens gesehen, voll Quatsch, ich habe letztens gesehen, dass in Stuttgart ein Cyberport-Store aufgemacht hat.
Echt?
War ich aber noch nie
das
drin.
Ist auch
ja, ja, haben sie noch
nicht. Cyberport finde ich gut, weil da musst du keinen Versand bezahlen, wenn du bei Cyberport einkaufst.
Die haben sogar so ein Ding rumgeschickt, wo es irgendwie Rabatt auf irgendwas gab.
Echt?
Ich finde es auch ein relativ großer Laden.
Ich kann, nee, achso, das haben sie hardwaremäßig, also das hatte ich im Briefkasten.
Achso, nee,
das ist so, nicht im lol, Briefkasten. Komisch. Auf jeden Fall habe ich zwei Artikel irgendwie, einer von TechCrunch, einer von der Washington Post selber, wo sie bei TechCrunch ein bisschen reden, während wir alle noch sein Mühle anschauen, spielt er schon Schach. Weil halt alle auch so, was macht der? Und Jeff Bezos ist ja so ein Typ, der eigentlich ganz coole Sachen macht. Also ich bin gespannt, was er damit tut. Kommt total toll eigentlich. Und dann haben sie nicht nur Filme und nicht nur irgendwie Serien und nicht nur alles, was hardwaremäßig anfassbar ist, sondern jetzt vielleicht auch bald komisches Zeitungszeug, was total gut ist.
Ich verstehe nicht genau, warum.
Zeitung kommt schon gut manchmal, finde ich so. Also es ist so schön.
Ja, wie gesagt, zum Verpacken und so, aber das hilft, kannst halt auch irgendwie normales Zeug sehen.
Ja, ich meine, das ist schon, also das ist halt irgendwie echt? Geresearched größtenteils, also journalistisch vielleicht ein bisschen aufgearbeitet mit vielleicht Quellen dahinter, weiß ja nicht.
Das weiß man halt immer nicht.
Das und ich meine, wenn du sowas auf dem Kindle hast, ich meine, das ist ja auch nicht, also es ist schon ein ordentlicher Happenpappen, aber wenn du das also als Bonusangebot da zu Prime dazu packt, dann kommt es schon gut.
Prime Bonus-Features.
Und das heißt, mehr Leute kaufen dann Prime?
Mehr Leute kaufen Prime, ja. Und ich denke halt, dass Jeff Bezos am Ende einfach darauf raus will, dass jeder pro Monat 250 Euro zahlt, aber dann alles von Amazon einfach bekommt, dass die so werden wie diese riesigen bösen Science-Fiction Utopie, Dystopie, Zukunftsdinger. Hm. Dass du dann, wie hießen die denn? Umbrella Corporation oder so.
Ja.
Dass du einfach alles von der fucking Umbrella Corporation bekommst. Hm. Und die ist dann Amazon. Und dann,
aber ist das nicht gerade Unilever oder so? Weil die machen ja auch alles.
Ja, das auch. Aber
das heißt, die gibt's
Johnson
schon.
Und Johnson oder was weiß ich was. Ja, aber die heißen halt immer anders, weil sie so komische Marken haben. Und Amazon ist immer Amazon.
Naja, das macht Sinn.
Und jeder liebt Amazon, machen wir uns mal nichts vor.
Ja, außer wenn sie deinen Account blocken.
Ja, wenn sie deinen Account blocken, dann bist du plötzlich
das blockt. Dann denkst du mal drüber nach, was du gerade gemacht hast, ja.
Genau. Das ist deine Schuld.
Ja. Wenn ist deine Schuld.
Wenn der Amazon-Gott dir den Account entnimmt, dann bist du selber schuld, weil du nicht hart genug irgendwelche Tiere geopfert hast.
Genau. Jede muss mal Opfer bringen.
Ja. Fuck.
Ja.
Und
manchmal eben Tieropfer. Ganz klar. Okay, wer wurde noch gekauft? Flighty.
Flighty wurde gekauft.
Ich wurde gekauft. Nein, ich wurde nicht gekauft.
Flighty ist nicht käuflich, entgegen allem, was ihr gehört haben möchtet.
Davor.
Danke,
Mark. In den anderen Folgen.
Sehr gut.
Außer ihr zahlt viel Geld, dann könnt ihr auch Flighty kaufen.
Genau, Geld.
Nee, es sei denn, ihr klickt auf meine Affiliate-Links, dann bin ich vielleicht...
Und ihr müsst auch was kaufen.
Auch dann nicht.
Nee. Nee, ist ja quasi schon so.
Nee, dann haben sie mir das Geld ja schon gegeben, das ist eh vorbei. Da müssen sie schon Forderungen vorher stellen. Und dann,
sagst du, dass sie... Ja.
Rockmelt wurde gekauft. Ich habe bis jetzt...
Was ist Rockmelt? Lachen die Steine schmelzen?
Nein. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden.
Lava, Laser, was? Sorry.
Ja. Sie behaupten so, discover new things on the Internet.
Also was ich
mal... Blablabla. Das hört sich ein bisschen so nach...
Social
Bookmarking, Recommendation-Geschichte an.
Ich habe das tatsächlich mal nachgeschaut und das sieht so aus, dass Rockmelt mal einen Browser hatte und der war auch war auch irgendwie auf Chrome aufgesetzt, beziehungsweise war irgendwie genau das Gleiche, nur dass er so Social-Bonus-Features hat. Das heißt, du warst irgendwie auf einer Website und da konntest du irgendwie direkt sehen, welche Freunde das schon geliked haben oder irgendwie sowas.
Wer was anguckt
und wer so das weiter. Genau, wer das schon gesehen hat, weil fuck, das ist ja alles da, die ganzen Informationen. Und die haben das halt irgendwie benutzt, damit du mehr deine Freunde ausspielen kannst oder so. Was eine nette Sache ist, wenn du darauf stehst.
Ja, jedenfalls akzeptieren die jetzt keine neuen Registrierungen mehr und momentan sieht es halt so aus, als ob die jetzt einfach von Yahoo gekauft wurden, um das Personal zu akquirieren und der Dienst selbst, der wird jetzt vermutlich demnächst eingestellt.
Finde ich gut.
Also so sieht es jedenfalls aus. Und die sagen halt, oh ja, wir wären ja nichts ohne euch User, aber
wir wollen euch jetzt nicht mehr, Noobs.
Trollt euch mal, Kacknoobs.
Trollt euch mal weg.
Trollt euch, ihr Kacknoobs, war offiziell.
Trollt euch, ihr Kacknoobs.
So haben sie es auf Twitter gesagt.
Ja, trollt euch, ihr
Kacknoobs. Wo wir gerade dabei sind, da gab es doch, ganz vergessen, Yahoo, Marissa Meyer, macht ja da immer noch so Dinge. Ja. Und jetzt hat Kathy Savitt hat in dem offiziellen Yahoo-Tumblr auch geschrieben, jetzt gibt's 30 Tage Change bei Yahoo. Und die bauen sich irgendwie ein neues Logo. Und
ich muss sagen, ich habe gerade gar nicht mitbekommen, dass ich über Tor surfe. Das war voll schnell einfach. Lol. Holy crap, Batman.
Aber nur Schmuddelseiten hast du dann gesehen.
Ja, ich war hier gerade auf diese Seite, die der Friday reingepostet hat.
Musst du aufpassen, wenn du auf Toaster schicken dir manchmal Leute Drogen nach Hause. Ja, das ist hab ja
praktisch.
Ich gehört.
Das ist ja praktisch. Vielleicht soll ich das weiter benutzen.
So praktisch. Das hat mir letzte Woche angesprochen.
Ja, genau.
Mit dem das Swatting, oder?
Swatting, ah ja.
Ja, ja, dass sie ihm einfach hart Drogen nach Hause geschickt haben.
Ja, passiert.
Kann immer passieren.
Genau, auf jeden Fall, da gibt's auch noch so ein, also Yahoo macht immer noch Dinge und ich finde ja, mich freut es. Yahoo macht so Sachen.
Also Yahoo ist jetzt wieder so eine der alten Internetfirmen, die jetzt so krampfhaft versucht, wieder irgendwie coolen Scheiß zu machen. Also sie kaufen irgendwie interessante Dinge ein, Tumblr, sonstige Sachen, holen sich Entwickler ins Boot und versuchen jetzt irgendwie wieder cool und hip zu werden.
Yahoo ist auch nie down.
Ja.
Yahoo ist nie down.
Nie down.
Nie down.
Nie down.
Was ich mich nur frage, ist, ob das irgendwie letzten Endes dann doch einen Sinn hat, ob da Produkte bei rausfallen, die ich tatsächlich benutzen möchte, weil irgendwie.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwelche von diesen Social-Produkten benutzen will.
Yahoo verlangt Geld für Social-Produkte, deswegen mag ich sie. Du kannst bei Flickr kannst du Geld zahlen, bei E-Mail kannst du Geld zahlen.
Und also E-Mail ist kein Social-Produkt.
Ja, schon mehr oder weniger.
Nein. Ist es nicht.
Wieso?
E-Mail ist kein fucking Social-Produkt. Nur weil du anderen Leuten E-Mails schicken kannst, heißt nicht, dass es ein Social-Produkt ist.
Ich glaube, das war Facebook. Die Definition von sozial, wenn du mit anderen Leuten.
Aber du kommunizierst doch.
Nein, Facebook ist ein Social-Produkt. E-Mail nicht.
Yahoo Wetter.
Da könntest du ja auch,
Wetter ist total
Social. Da könntest du auch sagen, dass RSS-Feeds Social-Produkte sind.
Ja.
Ist es aber nicht.
Nein?
Nein!
Ist ja auch nicht.
Es ist ein fucking
Feed-Aggregator. Da redest du ja, das ist ja auch noch Web 1.0 RSS quasi.
Ja, alles 1 und 0 ist fucking Social, oder was?
2.0 ist alles fucking Social. Ja, okay. 1.0 ist nichts fucking
Sorry,
Social.
Tonight. Alles ist fucking Social.
Alles.
Ja, Huren, ey. Geht einfach weg. Ich hab keine Ahnung.
Ich glaube, heute benutzen wir sehr viel Kraftausdrücke. Das gefällt mir total.
Ja, der Felix ist schon wieder Compliance-Lampe auf.
Fuck you, Compliance-Lampe. Echt.
Die Hitze macht Felix ein bisschen aggressiv. Ey. Er hat auch schon
genau, die 20 Grad Hitze hier.
Ja.
Er hat schon Schaum vorm Mund.
Er schäumt ganz kräftig.
E-Mail ist ein Social-Produkt, soweit kommst du.
Ja, nee, also ich glaube, das einzige Produkt von Yahoo, was ich tatsächlich am Überlegen bin zu benutzen, wäre Flickr.
So. Ich finde Yahoo Pipes cool übrigens.
Ja, immer Yahoo noch. Pipes.
Ja. Yahoo Pipes ist voll gut, weil da kommt Tote der Woche kommt da jede Woche raus.
Es geht noch. Also ich habe mir irgendwann mal drei Trollf-Blogs irgendwie in einem Blog zusammengefrickelt. Ja. So RSS-Feeds habe ich gesagt, ich habe keinen Bock, alle zu abonnieren, ich habe nur jetzt einen.
Genau, also dieses Tote der Woche-Dings ist halt auch wirklich irgendwie 20 Feeds und da wird irgendwie nach Tod und Sterben gesucht und dann ist es quasi genau das. Und ihr könnt es euch auch abonnieren, weil der RSS-Feed irgendwie offen ist. Was eine gute Sache
Total
ist.
Gut.
Total.
Yahoo Pipes gewinnt. Und da muss man kein Geld für bezahlen, was es quasi automatisch besser macht.
Aber auch Social vielleicht.
Nee. Was? Wenn du kein Geld bezahlst, ist Social?
Ja.
Nee.
Doch.
Ja, meistens.
Im Internet.
Was hier?
Also wenn du im Internet kein Geld bezahlst, dann ist es meistens Social.
Was oder? Auch Social ist das Play Framework.
Ist es das?
Ja. Quasi. Weil da kann jetzt jeder so tun, als wäre jemand anders, was ja auch ein bisschen Social ist.
So mehr oder weniger. Ja. Auf eine creepy Art und Weise.
Auf eine creepy Art und Weise. Also wie wenn du jemand durchs Fenster nachts beobachtest. So Social.
Wo ist, habe ich was verpasst?
Mittendrin. Play Framework.
Ich mach mich jetzt mal in einer anderen Farbe, dass du auch siehst, wer ich bin. Ich mache mich nämlich in sehr dunklem Blau jetzt.
Was ist das Play Framework? Also ich habe mich, sagen wir mal so, ich habe mal eine Zeit lang so Sachen auch in Scala gemacht, was auch so eine.
Aber das ist nicht Google Play.
Nein.
Nee. Okay, dann alles klar.
Ganz andere Geschichte. Genau, ich habe mal eine Zeit lang Sachen in Scala gemacht und da gab es so eigentlich zwei große Web-Frameworks, die halt auch auf der JVM laufen. Da gab es Lift und es gab Play. Lift ist so eine Sache, die ist, das ist von Anfang an in Scala geschrieben worden, hat, glaube ich, auch nicht so den Fokus, dass es auch unter Java benutzbar sein soll, weil halt sehr viel Actor-Model und so weiter gemacht wird und Play ist halt so dieses Framework, was ich glaube in Version 1 sogar noch in Java geschrieben war.
Baut auf Akka auf, aber.
Genau, also, baut auf Akka auf.
Also auch Actor.
Genau, ist auch Actor getrieben. In Version 2 ist es, soweit ich weiß, komplett in Scala geschrieben, hat allerdings auch
Bindings zu Java?
Ja, ist kompatibel zu Java, weil die Scala und Java generieren kompatiblen Bytecode.
Es läuft aus der JVM.
Genau. Und du kannst dann quasi da das auch in Java programmieren, was vielleicht ganz cool ist, weil dann hast du zumindest ein Webframework, was nicht so unfassbare Schmerzen wie Java EE oder was es da sonst noch gibt, verursacht.
Ja, außer also, du wirst hart geowned.
Genau.
Scala hat ja nativen XML-Support.
Mhm. Hat das.
Zu praktisch.
Kann ja. Alles quasi. Natürlich, da merkst du schon, da hat jemand mit schlechtem Geschmack immer wieder einen Sprachentwurf.
Kann es dann auch wirklich alle Features von XML?
Natürlich. Ja, der kann, also du kannst wirklich fucking XML-String einer Variable zuweisen und die Programmiersprache total gut.
Nee, kein XML-String.
Du also hast, kein String, sondern fucking
du
XML.
Du hast XML-Literals in der Programmiersprache. Und
du bist
richtig. Ja. Wenn einer zu mir kommen würde und sagen, ich habe die Idee, wir machen jetzt XML als literal in der Programmiersprache, dann würde ich sagen, lol. Geh mal in den Keller und denk mal drüber nach, was du gerade gemacht hast.
Was
ja.
du gerade gesagt hast.
Richtig.
Was du in deinem kranken Gehirn ja ausgedacht hast.
Was werfen die Leute den Java-Menschen immer vor, dass sie 1 Million XML-Zeilen in 500 Zeilen Stacktrace übersetzen? Und was willst du in unsere Sprache gerade einbauen?
Du kannst dann einfach direkt das XML nehmen und dann irgendwie...
Ist nicht gut.
Quasi direkt
ich verlinke hier mal einen Blogpost.
So. Genau, auf jeden Fall, das Play-Framework wurde, gibt es eine ganz unschöne Session-Injection-Geschichte, weil sie irgendwie 0 Bytes nicht...
aufgepasst haben.
0 Bytes, ich glaube, das wäre so eine C-Geschichte.
Ja, aber das ist in Java irgendwie auch ein Problem.
Das ist ja gut, dass sie abwärtskompatibel sind.
Abwärtskompatibel.
Aufwärtskompatibel.
Quasi C ist aufwärtskompatibel zu Java. Jetzt ja. Habt ihr es gehört zum ersten ja. Mal. Auf jeden Fall kann da sich jeder quasi beliebige Daten in die Session einschleusen. Zum Beispiel auch so Sachen wie einfach mal andere User sein, was eigentlich gar nicht so gut ist. Bedeutet, da alle Versionen irgendwie affected und von 1.0 bis 2.1 upgradet mal Jungens und Mädchen und wahrscheinlich ja. eher Jungens traurigerweise.
Traurigerweise. Ja, ich habe hier nochmal in den Shownotes so einen Blogpost verlinkt, der mal zeigt, was man mit diesem XML-Literals in Scala machen kann. Ich weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie, es ist sehr creepy. Ist
falsch.
Es fühlt falsch. Sich auch sehr
es
falsch
ist
an.
Einfach nur falsch.
Das ist einfach falsch.
Guck sie das doch an. Ja. Guck sie an. Da. Guck sie an.
ich weiß, ich hab da schon mal mit programmiert. Das
Schlimmste ist halt, dass du dann direkt XML evoin kannst. Ja.
Das macht so viel Sinn. Das ist, wenn du dir mal gedacht hast, ich würde jetzt eigentlich echt ungern dieses ganze Programmieren machen, ich würde eigentlich meinen Hauptteil der Zeit damit verbringen, XML-Dokumente per Hand zu schreiben.
Ich möchte gerne den Hauptteil meiner Zeit verbringen, einfach Schmerzen zu haben. Das ist so ja. praktisch, da haben wir eine Möglichkeit, finde ich.
Da setzt du die Aspirin ab und setzt das XML an und dann hast du ein leichtes Stechen. Auf jeden Fall Play-Framework, sehr schlecht, alles kaputt, jeder kann 0 Bytes, Session,
verlieren
Injection.
Und ihr verliert alle.
Doof.
Alle upgraden.
Putty ist kaputt.
Putty war schon immer kaputt, die waren voll lang kaputt einfach.
Wirklich? Oh, und sogar in all Caps?
Ja, was? All the Caps. Und zwar, also erstmal, es gibt ein Putty-Update und sie haben irgendwie vier Sachen. Zwei Jahre haben sie nichts gemacht. Und das sind alles super fiese Security Holes. Also einmal hast du hier
Division by Zero, sehr gut.
Du hast hier Heap Corruption, Buffer Underrun von, wo steht es? Ich kann es gerade nicht finden. Das ist ein relativ neues. Signature, String Length haben sie irgendwie kaputt und das ist auch von 2013. Und was haben wir hier? Vielleicht hat sich auch einer einfach mal das ganze Zeug angeguckt und jetzt muss es gefixt werden, weil die sind alle relativ nah nebeneinander.
Die Frage ist, wie ownt man das? Also muss man da quasi
den SSH-Server sein? Du musst einfach ein SSH-Server sein.
Genau, das heißt, du musst
dann... Also in dem einen auf jeden Fall.
Ja, das heißt, du musst dann halt einen SSH-Server ownen, um quasi den Client...
Nein, Quatschkram, Poisoning.
Ach so, ja, gut.
Okay. Oder einfach DNS-Caching.
Ja.
Wobei er sich hoffentlich beschwert. Gut, kommt drauf an, wann er sich beschwert. Dass
ja,
der
er macht ja, versucht mir am Anfang erstmal erstmal ausprobieren und dann bam, geowned.
Okay. Also das sind alles Attacken, die vor der Authentifizierung stattfinden, würde ich jetzt behaupten.
Okay, man muss natürlich auch sagen, wenn jemand Putty benutzt, bedeutet es ja quasi auch, dass er Windows benutzt, um SSH-Geschichten zu machen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt musste eigentlich auch sagen, ihr sollt nicht schämen.
Genau.
Punkt.
Genau, aber die ganzen CVEs, die dazu geschrieben sind, alle von 2013, also dieses Jahr noch. Das heißt, es ist okay, dass er im Jahr 2012 immer nichts gemacht hat, weil da war nichts.
Zumindest hat keiner nachgeschaut.
Also da war es schon alles da, weil die ganzen Probleme sind einfach in allen Versionen vorher. Also wirklich alle Vulnerabilities sind ab 5.2 bis 6.2. Das heißt, das ist, wann war 5.2? Ganz schön lange her. Von 2010 ist das hier.
Ja, und ich finde es auch schön, der Changelog besteht größtenteils aus Entschuldigung, dass er so lange nichts gemacht hat. Was irgendwie auch komisch ist.
We're sorry.
So sorry.
Sorry.
Okay.
Aber ich kann ja tatsächlich nicht Putty empfehlen, weil der macht immer das Fenster klein, wenn du eine Bell bekommst. Das ist voll bescheuert ist einfach. deswegen lieber einfach Obmesser in irgendwie. Was ist nicht,
Putty trollt hart einfach.
Ja, das ist super dreist.
Genau. Wer ja gar nicht hart trollt, ist die MLA, die Modern Language Association, und die haben jetzt offizielle Richtlinien, wie man Tweet richtig zitiert in offiziellen.
Das ist natürlich.
Ist schon wichtig.
Fucking bescheuert ist das.
Jetzt kannst du da irgendwie, also.
Und wie macht man das?
Das macht man, indem man einfach sagt, Nachname, Komma, Vorname, Klammer auf, Nickname ohne Ad.
Punkt. Und was ist, wenn du sein Vorname
Anführungszeichen, und Nachname Tweet, Anführungszeichen, ein Oxford-Komma? Nee, Oxford-Punkt quasi. Also ist innerhalb des, das macht mich total fertig, dass die das so machen, dass die quasi bei einem Zitat innerhalb von den Anführungszeichen den Punkt setzen. Fucking komisch. Auf jeden Fall dann das Datum komplett und dann Tweet hinten dran noch.
Tweet.
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 Tweet. Okay.
Und so geht es. Also falls ihr euch mal gefragt habt, wie
in eurer Bachelor-Thesis dann Tweets.
Wobei, das ist die MLA, bedeutet, das geht sich in Deutschland nicht. Da gibt es sicher eine DIN-Tweet-Norm, die 2825 veröffentlicht wird.
12.12.
Genau. Also falls ich irgendwie mal in meiner Thesis Tweets zitieren will.
Tu es nicht. Dann einfach, die Idee ist schon scheiße.
Ja.
Das ist, da bist nicht besser als N24. Das ist einfach so.
Genau, wenn du Tweets zitierst, bist du nicht besser als N24.
Nicht besser als N24, Titelvorschlag. Okay. Oh, scheiße, ich habe NS24 geschrieben.
Nein.
No.
Compliance-Lampe flickert schon in Orange.
Uiuiui. Auf jeden Fall, ja. Das war gut. Was schlecht ist, ist Chrome-Passwort-Sicherheit, habe ich gehört.
Ja, also ich dachte bis jetzt immer, die benutzen zum Beispiel auf dem Mac und Geschichten die Keychain-API, die so sonst auch von allem benutzt, was irgendwie Passwörter speichert. Und dann hast du irgendwie, können die Programme da drauf zugreifen über eine API. Aber wenn du irgendwie die Passwörter angucken willst, dann musst du erst dein User-Passwort angucken. Und das ist dann halt im Endeffekt auch verschlüsselt abgelegt und so weiter. Aber wie dem scheint, speichern die das einfach im Plaintext, und wenn du auf, wie war die URL, chrome://settings/passwords gehst, also einfach deine Command/passwords, dann kannst du einfach mal die ganzen Passwörter angucken. So einfach, also irgendwie fährst du mit der Maus drüber, dann steht dir irgendwie, kommt da so ein Show-Button und dann klickst du drauf und dann, hallo, ja, das ist irgendwie uncool.
Ist Safari immer noch scheiße? Weiß das jemand?
Ich habe es schon lange nicht mehr ausprobiert, muss ich sagen.
Safari ist natürlich immer noch scheiße. Warum soll das auch besser, wo soll denn das besser geworden sein?
Weiß nicht, ich stürze nicht mehr so oft ab oder so.
tolle Achievement.
Ich meine, das Problem.
Achievement unlocked.
Nicht mehr so scheiße.
Ja, das Problem bei der Geschichte ist halt einfach, dass sie dir halt auch keine Optionen geben, irgendwie ein Masterpasswort oder sonst was zu setzen. Das heißt, wenn du da halt deine Passwörter drin speicherst und jemand geht an deinen Rechner, dann kann der prinzipiell deine ganzen Passwörter angucken.
Andererseits können auch dein Rechner gerade einfach weglaufen und lachen.
Das kann er.
LOL!
Das könnte er natürlich auch machen. Ja, ich weiß nicht, ich benutze zwar Chrome, aber ich habe das Problem nicht, weil ich gebe Chrome keine Passwörter zum Speichern, sondern mache das eh alles über 1Password.
So muss
das. Und den muss ich dann eh manuell anlocken und dann ist es auch kein Thema. Aber es ist trotzdem doof. Also wenn ihr Chrome einsetzt, solltet ihr darüber nachdenken.
Ihr solltet es einfach wissen.
Ja. Ihr solltet das wissen und dann dementsprechend handeln.
Bei Firefox gibt es das super Master-Passwort, was du da eingeben kannst.
Macht alles secure.
Genau. Macht alles quasi, es ist ja auch Master.
Ja.
Super Master.
Super gut. Okay, was auch kein Thema mehr ist, in Thailand sind folgende Sachen: Bitcoins kaufen, Bitcoins verkaufen, Sachen mit Bitcoins kaufen, Sachen für Bitcoins verkaufen, Bitcoins zu jemand schicken von Thailand woanders hin und auch noch Bitcoins bekommen von jemand von außen nach Thailand. Weil Thailand hat sich entschieden, dass es Bitcoins sind illegal sind, was lustig ist. Da hat irgend so ein Exchange, die Bitcoin Co. Limited in Thailand, irgendwie wollte so ein bisschen legal machen und hat dann so ganz viele Government Agencies gefragt, was natürlich der Fehler ist.
Und dann, nein, auf keinen Fall ist alles verboten.
Ja, die Foreign Exchange Administration and Policy Department haben sie blöderweise auch gefragt. Und die so, ist verboten. Alles verboten.
Alles verboten.
Alles verboten. Was aber die Amis haben gesagt, dass Bitcoins eine Währung ist, weil du das dann sanktionieren kannst.
Ja, jetzt einer von den Amis hat es gesagt.
Ami hat gesagt, dass
Bitcoins Wobei die SEC ja schon irgendwie neulich auch gesagt hat, so nee, doch nicht. Aber
ja, aber alle sagen immer, das ist was anderes. Je nachdem, was halt gerade gut für sie passt.
Ja.
Zum Beispiel, du willst Geld verdienen damit. Also mit anderen Leute Dinge.
Moneys.
Ja, natürlich Währung, weil die kannst du dann nämlich halt irgendwie so sanktionieren und diese ganzen Dinge machen.
Macht schon Sinn.
Oder du findest es blöd, weil Leute mit Drogen kaufen? Verboten.
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 Direkt.
Keine Währung.
Ja. Auf jeden Fall in Thailand nicht mehr legal. Das Gute ist ja, dass da auch Empfangen von Bitcoins in Thailand illegal ist.
Das heißt, du kannst jetzt einfach irgendwelchen Leuten Bitcoins schicken,
ja, aber und dann werden sie dafür verkauft. Aber du weißt ja nicht, was ihre Adresse ist.
Ich schaue IP-Adressen einfach an. Alle IP-Adressen, dann
aber du weißt
ich
dann ja ihre
die Magic Moneys hin.
Die Magic 0,0.
Genau. Ja, genau, einfach du schickst den einfach irgendwie so ganz, ganz locker flockig Bitcoins
machen
und dann zeigst du ihn an.
Dann mache ich einen Thailand DDoS Satoshi Bam.
Satoshi DDoS Bonus.
Richtig. Ganz Thailand eingesperrt und ich bin schuld. Ist ja gut.
Feels good, man.
Gefällt mir. Ja, auf jeden Fall, das ist ja auch egal. Ich glaube, in Thailand ist es egal, was da gerade gesetzt ist. Die sind ja nicht so.
Meinst du? Ich glaube
ja,
schon. Thailand?
Ist das nicht da, wo die Kinderprostitution so
aber
normal ist?
Kinderprostitutionen sind halt keine Bitcoins. Außer du kannst Bitcoins, aber darfst du jetzt nicht mehr.
Oh Gott. Orange.
Ja, Compliance-Lampe wird langsam schon ziemlich kritisch hier.
Ja.
Auf jeden Fall.
Die
ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, die wieder niemand interessieren wird. So, ist illegal? Ja. Macht er was dagegen?
Was?
Lol. Ja, da bräuchten die halt auch...
Wir müssen erstmal den Typhus und die Kinderprostitution stoppen, dann kommen wir nach Bitcoin.
Da bräuchten die auch Personal für, die das Ganze versteht und in der Lage sind, irgendwelche Sachen was da im Bitcoin-Netz passiert, nachzuvollziehen und so weiter. Ich glaube, das wird nicht passieren.
Ja. Was vielleicht passieren wird, ist Google Shopping Express.
Was schicken die das dann gestern nach Hause?
Ja. Die schicken dir das quasi, bevor du es... Nee, in einige Gegenden der San Francisco Bay Area, was ja immer nervig ist, weil da immer alle Sachen irgendwie piloterisieren, hat Google dieses Shopping Express Programm gestartet, wo man sich irgendwie anmelden kann. Und da machen irgendwie ganz viele sogar mit. So Walgreens, Office Depot, Staples, das ist Target. Also du kannst da ungefähr alles kaufen und die sagen, wenn du da mitmachst, dann kriegst du da...
Moneys.
Nicht Moneys, aber gratis, Same-Day-Delivery, 6 Monate lang.
Das ist gut.
Das ist so der Tester-Bonus, den sie da machen. Und du kannst dir dann irgendwie sagen, hier, schick's dahin und ich hätte es gerne von entweder von 10 bis 2, 2 bis 6, 6 bis 9, also hast du immer so 3-4 Stunden Windows, wo du sagen kannst, schick's mir mal. Und dann kommt da der Google bei dir vorbei und gibt dir dann Sachen und klaut auch gar nicht dein WLAN. Wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall mal interessant, dass Google jetzt auch so Richtung Amazon geht, wo Amazon schon immer Richtung Google geht. Google Express, ganz interessant. Letzte News, X265. 265.
Ja.
Bedeutet H265. Mhm. Das HVAC heißt es, glaube ich. HVAC. Hi, Video. Nee, HVAC war anders. Egal. Auf jeden Fall der Nachfolger von H264 mit ein bisschen mehr Bonuszeug. Da gibt es jetzt auch einen Open Source Encoder dafür, der X265. Da haben sie auch schon mal angefangen, das, also es ist jetzt schon irgendwie auscheckbar und kompilierbar und macht schon Dinge, was ganz interessant ist. Und da gibt es auch eine offizielle Seite für, die wir verlinkt haben.
Ja. Kurze Frage, ist das von den gleichen Leuten, die X264 gemacht haben, auch? Weil das ist ja eigentlich, also X264 war ja so eigentlich der performanteste oder einer der performantesten H264-Encoder, die es so gab.
Ja.
Auch Open Source und irgendwie jeder kann es mehr oder weniger benutzen, wenn er Bock drauf hat. Ist es jetzt von den gleichen Leuten? Weil da war die Codequalität ja relativ hoch.
Ich nehme an, die haben sich darauf aufgesetzt, weil das ist ja nur eine Weiterentwicklung und kein Dingenskirchen. Keine komplette Neuentwicklung. Also die ganzen, was weiß ich, die werden sicher dieselben DCT-Routinen haben und so weiter und so fort. Also so wie es aussieht. Das Komische ist, die sind ziemlich krass drauf. Sie haben irgendwie ich habe es auf Twitter getweetet und dann haben die mir direkt geantwortet und haben gesagt, hey, das ist nicht nur die Seite x265.org, da gibt's auch schon Code und hier und bla, und die machen irgendwie Rabatz. Rabatz, genau.
Apropos Rabatz, ich muss mal updaten.
Sehr gut. Rabatz. Live updaten. Ja, ich habe auch noch nicht rausgefunden, ob es jetzt dieselben sind oder ob die einfach den Code genommen haben und können sie ja. So,
ja,
so.
Ja, klar können sie. Free, Open Source, Bonus Software.
Genau. Auf jeden Fall gibt's das und ich freue mich, weil weniger Bitrate, gleiche Qualität, kommt gut. Dann freuen sich alle. Bin gespannt, wann irgendwie das Ding mal so weit ist, dass wieder die Anime-Leute das machen und dann die Internet-Piraterie-Leute das machen und dann irgendwann keine Ahnung, iTunes oder so.
Passiert eh nicht.
Okay, also könnte sein, es ist zumindest, X265 ist zumindest unter der gleichen Lizenz wie X264. Das könnte schon sein, dass die da irgendwie den Code genommen haben und deshalb die gleiche Lizenz genommen.
Genau.
Dass die da recycelt haben.
Die haben einfach hart recycelt.
Aber das ist ja auch cool, also ich finde recycelt auch super.
Also ist übrigens GPL V2, sollte es jemand interessieren.
V2.
Das ist aber die böse
GPL. Haben wir die nicht auf England abgeschossen?
die Engländer mit GPLs erlegt.
V2.
V2.
Fuck, jetzt wird alles klar.
Alles macht Sinn.
Alles macht Sinn. Lass uns weniger über Lizenzen reden und mehr über E-Mails.
Mark. Wir reden über E-Mail, echt krass. Ja. Genau, ich war irgendwie wieder genervt mit Gmail.
Achso, du hast ja mal wieder.
Die werden immer hart hässlicher. Das ist immer, also ich gehe ja nie aufs Webinterface, aber es geht mir einfach auf den Sack und dann
haben sie angefangen, wenn mal machst,
Inline-Werbung als irgendwie E-Mails einzublenden und
Für Gmail? Hast du da nicht dieses extra Tag jetzt, wo der Spam reinfällt?
Was? Nee, also wirklich Werbung. Die haben angefangen, das ist E-Mail deine Inbox, und so Promotion. Und das,
aber hast du nicht diesen Promotion-Tag jetzt? Also ich habe gedacht, das war jetzt so.
Das ist was anderes, da erkennen sie, ob das eine Promotion ist. Aber
ja, aber sie schmeißen sich auch selber in den Promotion-Tag rein.
Trotzdem, es gefällt mir alles nicht, okay, ich mag das nicht mehr, habe ich gesagt, bam, Mark will raus, Mark will Standard-IMAP.
Da geht der Mark down.
Da geht der Mark down und Push ging irgendwie nicht bei Gmail.
Nee, Push mussten sie irgendwie abschalten.
Sie haben mir Active Stink mit abgeschalten, irgendwie neulich, und Active Stink macht Push und iPhone kann irgendwie nicht mehr richtig IMAP idle oder macht's einfach nicht und ist dann auch doof.
Das heißt, eigentlich liegt's an beiden.
Eigentlich liegt's an allen quasi. Und dann habe ich geschaut, klar, ich würde gerne iCloud machen, weil Apple ist sehr schlecht mit Services, da würde ich gerne einmal eine E-Mail drauf tun. Oder, nee, aber da wäre das wäre halt schön ins System integriert mit dem ganzen anderen Geraffel. Und das Nette ist, man kann jetzt in iCloud auf dem iOS 7, ich bin ja keine Entwickler, ich kann ja sagen, was ich will, da kann man eigene SMTP-Server auswählen, als ausgehenden SMTP-Server. Mhm. Also das war ja mein Problem bisher. Ich hätte ja kein Problem, dass ich einfach sage, ja klar, ich habe irgendwo so ein Krepel-Weiterleitungsding, alles, was du an meine Domain schickst, wird halt weitergeleitet an iCloud. Ausgehend ist aber das Blöde, weil kann ich ja nicht meine Adresse setzen, wenn ich keinen eigenen SMTP-Server angeben darf. So.
Doch, kannst du.
Also
das funktioniert
nicht
bei Gmail-Zeugs auch.
Bei Gmail auch nicht. Bei Gmail sagen sie dann machen sie so fucking ekelhafte Von-Betreffe, dass sie sagen, dann Mark Seger im Auftrag von Mark Seger.
Echt?
Ja, ist total scheiße.
Ich habe das mal ausprobiert, du musst das bloß quasi authenticaten oder
genau,
so.
Genau, die schicken ja quasi ein E-Mail an die Adresse, aber wenn du das dann auswählst, steht dann da wirklich im Auftrag von als von.
Ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert, aber das kann sein. Ja.
Ist ekelhaft.
Das ist ja doof.
Und bei
einfach
iCloud,
hart spoofen.
Alter. Bei iCloud, genau, bei iCloud geht's gar nicht, weil da kannst du zwar einen anderen Server auswählen, aber die von Absenderadresse ist eben immer noch @me.com oder @mobile.me oder sonst was. Bedeutet iCloud viel raus, obwohl iCloud wieder pushen darf. Also da gab's irgendwie gab's eine einstweilige Verfügung und die lief irgendwie jetzt weg und jetzt dürfen sie wieder pushen. Dann habe ich gedacht, gut, dann schauen wir mal, was es sonst noch so gibt. Dann habe ich mir Fastmail angeschaut. Fastmail ist super geil, macht IMAP echt super, hat ein schickes Webinterface, haben Kontakte als LDAP. Komischer, was ein bisschen freaky ist, aber von mir aus.
Ja gut,
Kontakte als LDAP?
Ja. Du kannst viele E-Mail-Clients bieten es an, dass du Kontakte über ein LDAP-Directory sinkst,
aber
mehr oder weniger.
Halt nicht sinken, sondern read-only. Das ist das Problem. Also nur der pusht dir die Kontakte und du kannst aber auf dem Handy dann nicht richtig verändern.
Ja, vor allem kannst du das überhaupt auf dem Handy eintragen, das Adressbuch, das geht?
Ja, LDAP geht. Achso,
ja gut, also du benutzt es meistens für so riesige Firmen, wo du irgendwie 3 Millionen Leute hast, die du allen E-Mail schicken kannst, aber das willst du ja auch nicht verändern, außer sehen von deinem Telefon aus. So, ups, jetzt haben wir diesen Test. Die ist da gibt's schon.
Genau, auf jeden Fall, die hätte ich gerne genommen, weil die machen also gut IMAP, die haben auch total komfortabel so irgendwie, Migration, und sagst du, ja total, hier Gmail, dann macht der okay. Und holt sich das alles rüber und macht alles Bonus-Magic selber.
Wie machst du das? Kannst du denn da irgendwie mit OAuth oder so Zugang geben oder gibst du da einfach dein Google-Passwort ein?
Da gibst du ein Google-Passwort ein.
Was kann schief gehen?
Die haben alle deine fucking E-Mails, was willst du denn?
What could possibly go wrong?
Ja, gar nichts, weil sie all deine fucking E-Mails danach haben. Und das ist ja auch dein, also ob sie dann dein Google-Passwort noch kennen, wahrscheinlich können sie sich einfach bei Google registrieren und dann haben sie deine fucking
E-Mails. Aber das ist einfacher, wenn es ihnen direkt gibst. Dann müssen sie nicht ausprobieren und suchen.
Sie machen es halt über IMAP, ganz normal. Ja. Aber Fastmail hat den Nachteil, dass sie keinen Sync anbieten für Kontakte oder Kalender und natürlich auch keinen Push, weil doof. Zoho sah ganz cool aus erstmal. Zoho ist irgend so ein komisches, es ist voller Inder, ich weiß nicht, warum es voller Inder ist, aber immer wenn du eine E-Mail bekommst, steht irgendwie Ranji Pajaventa und
Zoho.com.
Zoho bietet so irgendwie ganz komische Sachen an, bieten so CRM-Zeug an, Customer Relations Management, bieten aber auch so eine Pseudo-Google Docs und E-Mail-Kombination an. Sehr günstig, recht viel Speicher, auch so unterstützen Sachen, ich glaube, unterstützen wie so ein bisschen Catch-All und so Geschichten, die ganz nett sind. Synchronisieren auch mit dem Handy über ActiveStink. Mhm. Das ging mäßig gut. Irgendwie habe ich nur neue E-Mails gesehen und die Sachen, die bisher im Posteingang waren, nicht. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass sie aber nicht mit deinem Desktop sich synchronisieren. Also kein CalDAV, kein CardDAV und ActiveStink auch nur diesen ActiveStink dieses mobile Subset, diesen ActiveSync-Connector, was weiß ich. Dann war Zoho raus, blöderweise. Dann gibt es noch GetSynced. GetSynced ist ein Kerio ist, glaube ich, ja, Kerio-Host. Die können sowohl mobil synken als auch iCal und was weiß ich was, also CalDAV-CardDAV. Haben blöderweise aber kein Tagging, kein Address-Tagging und auch kein Catch-All. Hm. Das bietet einfach diese Kerio an, soweit ich weiß nicht. Ja. Was doof ist, weil ich habe irgendwann mal die Idee gehabt, ja klar, machst du eben irgendwie apple@marksegar.de oder sowas für die ganzen Apple-Mails. Und ich habe keinen Bock, ich müsste erst mal rausfinden, was für E-Mails ich denn alle habe. Ja. Da müsste ich, gut, das könnte ich mir irgendwie über CardCrab, was weiß ich was, durch ein Mail dir.
Nee, willst du nicht.
Will ich nicht, genau. Ja. Da von mir aus Catch-All kommt ein bisschen Spam. Ja.
Also ich, um das mal kurz zu erklären, irgendwie Address-Tagging ist halt das so ein Feature, was du in deinem Mail-Server aktivieren kannst, dass du zum Beispiel irgendwie dein E-Mail-Kürzel plus irgendeinen Tag, dass es eine gültige E-Mail-Adresse ist, die an in dein Postfach zugestellt wird, dass du das halt irgendwo bei irgendwelchen Diensten als E-Mail-Adresse angeben kannst, damit du weißt, woher dann welche Mails mal kommen, wenn du da mal irgendwie plötzlich auf der Adresse Spam bekommst.
Und dann explodieren deren Regex.
Ja, genau. Bei den meisten ist es, also bei vielen ist es dann so, dass es gar nicht akzeptiert wird, aber ich habe das halt schon bei vielen Diensten, dass ich da einfach irgendwie mein E-Mail-Name plus irgendwie so wie die Webseite heißt, als Tag in der E-Mail-Adresse verwende. Und wenn du das halt standardmäßig hast und auf den Adressen auch E-Mails reinkommen, dann ist es natürlich blöd, wenn du das dann plötzlich das Feature nicht mehr hast.
Richtig. Ja. Ansonsten, das Kerio sah ganz nett aus. Man muss sagen, die sind von Preisen her auch nicht so besonders gut. Also da musste $6 pro Monat könnte ich zahlen, aber ich will für E-Mail eigentlich nicht $6 zahlen. Bisschen geraffelt, also so viel andere Sachen.
Ich gucke mir gerade mal, das ist dieses Kerio Connect, das ist quasi so ein Groupware-Dingsi.
Genau, das steht irgendwie komisch lizenzieren an Leute, wo du dann hosten kannst. Und da gibt es ein paar Anbieter. Da wurde mir auch von
irgendeine Schweizer Firma wurde dir doch auf Twitter irgendwo empfohlen, oder?
Richtig, der Thomas E. Deutsch, der immer gute Sachen sagt. Immer gute Sachen. Thomas, weiter so, ja. Auf jeden Fall hat er da auch irgendeine Schweizer Firma empfohlen. Die haben mir dann auch geantwortet. Also ich habe diese GetSynced habe ich dann nicht genommen. Die haben zwar eine snazzy Webseite, aber irgendwie sind sie ein bisschen teuer. Habe ich die Schweizer angeschaut. Die waren eigentlich ganz nett, aber ich habe dann nach dem Sign-On gemerkt, dass die den ganzen Scheiß nicht unterstützen.
Was bedeutet? Also was unterstützen sie nicht?
Also oder Catch-All, was? Tagging, bla.
Okay, also das, was man will, nicht.
Ich kann halt nicht anders. Ist ein bisschen doof. Genau, und dann habe ich gesagt, hier, kriege ich mein Geld zurück. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. War okay. Dann weiß ich, wo mir Roundcube drin steht. Keine Ahnung.
Hat vielleicht Ingo reingeschrieben.
Wahrscheinlich hat Ingo reingeschrieben.
Soll ich es ausmachen?
Mach mal Roundcube raus. Da sind wir heute nicht so.
Dann habe ich mir noch mal wieder die üblichen Verdächtigen angeschaut, so Outlook.com, aber Outlook.com hat auch kein Catch-All und die ganzen Hosted Exchange-Geschichten können auch kein Catch-All.
Ist das Outlook.com, ist das von Microsoft Outlook? Oder?
Ja, genau. Okay. Und da kannst du die, die haben, das ist alles total kaputt, seitdem sie irgendwie, die haben ja 8-mal migriert in letzter Zeit.
Ja.
Also irgendwie Live und Hotmail und Hotmail Plus, alles auf Outlook.com. Die würden dir den vollen Exchange geben, so mit auch Sync und allem. Mhm. Aber wie gesagt, kein Catch-All und du kriegst dann irgendwie, du kannst die Plus-Version kaufen für $20.
Kannst du dann eine eigene Domain benutzen?
Ja, kannst du. Gibt's irgendwie, das ist dann auch wieder, dann gibt's Outlook.com und dann kannst du aber auch Office 365 und dann in den Live.com-Domains kannst du dann irgendwas einrichten. Aber auch kein Catch-All, von daher egal. Das war ja auch schon das letzte Mal mein Problem, dass die kein Catch-All hatten. Wo ich jetzt gelandet bin, so, um das Ganze mal abzudingsen, weil sonst wird's spät, Namecheap. Namecheap macht Open Exchange. Mhm. Da zahle ich $30 im Jahr. Das ist okay, von mir aus.
Open Exchange macht doch, glaube ich, auch irgendwas, irgendeine United Internet Tochter, ich glaube 1&1 oder sowas. Ja,
genau. Also da gibt es ein paar. Also dieses Open Exchange, also nicht EX, sondern nur Exchange. Ja,
diese ist, glaube ich, so ein Pseudo-Open-Source-Ding. Das gibt es zwar als Community-Version zum selber installieren, aber wenn du da die Bonus-Features haben willst, dann brauchst du irgendwie eine proprietäre Lizenz, irgendwie sowas.
Genau, also wer es anbietet, ist Host Europe zum Beispiel, ist recht groß, Hostpoint, PS Web Hosting, was weiß ich, alle recht teuer. Für $2.50 im Monat bietet mir das Namecheap an. Du musst die Group Premium-Version leider nehmen. Also wenn du nur auf dein Handy gepusht haben willst und Zeug gesinkt, dann reicht dir auch die Personal und Mobile für $18 im Jahr. Aber wenn du auch Kaldav-Kartav-Geschichten machen willst, brauchst du Group Premium.
Ja.
Namecheap ist cool, weil die akzeptieren Bitcoin. Fuck yeah, Bitcoin.
Bitcoins.
Ja. Bitcoins, dann kannst du einfach sagen, hier Top-Up mit Bitcoin. Und die haben null Confirmations, was cool ist. Also die machen das über Coinbase, glaube ich. Wahrscheinlich Coinbase. Und null Confirmations bedeutet eben, du klickst senden, der broadcastet das durchs Netzwerk einmal, das dauert irgendwie 5 Sekunden und dann ist fertig. Bedeutet, du kannst da wirklich so instant fucking zahlen. Und seitdem, es gibt ja auch das Bitcoin UI Scheme? Keine Ahnung.
Wahrscheinlich
UI. Klickst du halt drauf, ploppt dein Client hoch, schon ausgefüllt mit der Adresse, die gerade für dich generiert wurde. Und sagst einfach nur, ja, kurz dein Wallet-Passwort eingeben, senden und auf einmal hast du da super Bonus-Moneys. Die sind sehr, sehr rough um die Edges gewesen. Wie heißt denn das auf Deutsch?
Ja, es hapert im Detail, so würde ich jetzt mal sagen.
Es ist noch ein bisschen die Rohform von dem Ganzen. Also es steht auch extra Beta dran, E-Mail-Hosting, E-Mail, Cloud-E-Mail-Hosting bei Namecheap, Beta. Für $30 im Jahr kriege ich 10 Gig E-Mail-Storage, kriege SMTP, IMAP, das Übliche, Kalender, Kontakte, Sync und Exchange-mäßiges Push-Zeug auf dem Handy. Funktioniert alles echt top. Ich habe einfach das Ganze dann in hier Mail-App eingerichtet und habe dann einfach alle Dinge rübergezogen und dann geht's auch beim Migriert.
Das heißt, du hast quasi mit deinem Mail-Client alle Mails aus dem einen Account runtergeladen und in den anderen IMAP-Store.
Ich meine, runtergeladen sind sie ja alle schon, so im Normalfall.
Ich glaube nicht, dass normalerweise cached er nicht deine kompletten Mails.
Ist ja nur irgendwie 2 Gigabyte bei mir.
Ja, gut, kann sein.
Ich habe neulich mal nach allem Sachen mit Attachments gesucht und habe alles gelöscht, was ich nicht brauche, was irgendwie so blöder Scheiß war. Ja. Und jetzt habe ich noch 2 Gigabyte E-Mails. Ja. Auf jeden Fall habe ich das bei denen. Es ist echt ein fies schlechtes Webinterface, muss man leider sagen.
Aber das ist doch eigentlich dann das Open Exchange, das normale Open Exchange Webinterface, oder haben die dann selber Sachen reingefrickelt?
Ist das normale komplett.
Okay, also okay, ja.
Ganz normal.
Ist halt dann dementsprechend hässlich.
Ist extrem hässlich, aber ich habe das Webinterface von Gmail nicht benutzt. Nie. Ja. Eigentlich sollte mich denn die Werbung auch nicht stören, aber mich stört einfach, was die draus machen. Ich will Geld für was zahlen und ist gut.
Ja.
Ich hatte auch schon überlegt, das selber was aufzusetzen mit den ganzen iRedMail und Zarafa und dieser Scheiß und
ja, also bei mir ist es immer noch so, ich muss demnächst auch mal irgendwie Zeit finden, neuen Mail-Server aufzusetzen, weil ich irgendwie auf eine andere Kiste migrieren will und anderen Provider und Geschichten. Bei mir ist es halt immer noch so das Standard-Setup wie auch schon vor 5 Jahren oder so. Ich hoste mein Zeug einfach selber. Ich habe da irgendwie ein Fetch-Mail, was für irgendwie Gedöns auf anderen E-Mail, bei anderen E-Mail-Providern abholt und in meine Inbox wirft. Ich habe da irgendwie ein paar Filterregeln, die serverseitig den Kram halt filtern, und ich greife da einfach standardmäßig überall über IMAP zu. Mhm. Ja, und bei Kontakt-Sync und sonst was benutze ich halt einfach iCloud.
Ja.
Also bei mir ist es so, ich habe halt dann die Mails irgendwie auf dem eigenen Server, alles gut. Aber zu der Zeit, wo ich den Mail-Server eingerichtet habe, da war das einfach ein super Schmerz, da irgendwie ein eigenes Sync-Backend anzubieten und irgendwie eine Groupware zu installieren oder sowas.
Ja, ich habe mir auch überlegt, was es ja auch noch gab, wäre Zpush. Zpush kann
ist
quasi...
Von Zarafa das Push-Protokoll.
Ist so ein PHP-Frickelzeug, wo du IMAP als Hintergrund machst. Also der macht dann quasi IMAP idle für dich irgendwie und drückt es dann quasi so als irgendwas anderes rein.
Mhm.
Ganz, ganz komisch. Hatte ich auch keinen Bock, das alles aufzusetzen. Also allein schon E-Mail senden ist immer so, ja, an und für sich, dieses Mailzeug ist gar nicht so kompliziert. Was mich immer nervt, ist erstens Regeln machen. Ich habe echt keinen Bock. Also Procmail-Syntax geht mir tierisch auf den Sack.
Ja gut, aber du kannst...
Sieve-Syntax ist ein bisschen besser, aber ist immer noch nervig.
Aber was du halt zum Beispiel machen kannst, ist, es gibt ja zum Beispiel Plugins, wo du halt Sieve mit einer GUI, Sieve-Filter mit einer GUI einrichten kannst.
Ja.
Also es gibt da so für zum Beispiel für Thunderbird und so gibt's da, also wenn du Managed Sieve aktivierst, dass du quasi über ein Protokoll mit deinem IMAP-Server reden kannst, dann kannst du da halt quasi diese Sieve-Filter über einen Frontend konfigurieren, und da gibt's zum Beispiel auch Plugins für jetzt irgendwie, wo wir es gerade hatten, Roundcube, also diesen Webmailer. Sowas könnte man dann zum Beispiel machen. Du loggst dich irgendwie in Roundcube ein, sagst ja hier irgendwie E-Mail-Filter editieren.
Ja, was mich dann auch immer genervt hat, ist noch, ja, dann muss ich mir irgendwie ein SSL-Zertifikat für meine Domain holen, was ich nicht habe, weil warum brauche ich ein SSL-Zertifikat für meine Domain?
Ja, ich benutze es halt, also ich benutze da halt, oh Gott, wie heißt denn das, wo man da dieses Community-Driven
Asset? Star, CLS, Komodo, irgendwas,
Nee, ja genau, ich muss mal noch gucken.
Ja,
Open-Gedöns. CAcert.org, ja, glaube ich. Und ich habe halt dieses Root-Zertifikat von denen bei meinen Devices eingetragen, und dann benutze ich, mache ich mir da einfach ein Zertifikat.
Könnte ich tun.
Ich bin da halt genug assured, damit ich auch Zertifikate anlegen kann, die ein paar Jahre gültig sind. Also ich bin da irgendwie mal auf dem Kongress rumgerannt und habe mich da irgendwie ausgewiesen, dass ich derjenige bin, der ich vorgebe zu sein. Und dann haben die mir da Bonus-Credits gegeben, und jetzt kann ich da halt irgendwie sagen, total, hey, gib mir mal 3 Jahre Zertifikate.
Hast du so Sachen wie, dann ist natürlich immer noch so, ja, DKIM einrichten und irgendwelche anderen Anti-Spam-Geschichten.
Ich habe da einfach so ein komisches Debian-Frontend-Zeug, was da mehrere Backends benutzt. Also ich habe da, Gott, wie heißt denn das?
Also nicht Spam im Sinne von so irgendwas Open House, was weiß ich was, sondern
ja,
dass die dich irgendwie sicherheitsmäßig Domain-Key-Geschichten,
ach bla. So, das kann ich bei meinem, also du meinst so diese DNS-Geschichten?
Ich glaube, es sind DNS. Ich habe also DKIM heißt Domain Keys Identified Mail.
Das kann ich in meinem bei meinem DNS-Provider kann ich das dann Haken setzen, und der generiert einem dann der
Keys. Okay, das ist praktisch.
So.
Ja. Auf jeden Fall, mir war es zu blöd, den ganzen Frickelscheiß einzurichten und dann immer noch Backups machen und irgendwie. Jetzt habe ich zumindest eine Lösung, für die ich A, Geld ausgeben kann, B, mit Bitcoin zahlen, dass es mich nicht nervt. Ich kann da Push Exchange aufs Handy bekommen, was ich cool finde.
Ich weiß nicht, ich habe gar nicht so dieses Bedürfnis, unbedingt E-Mails gepusht zu bekommen. Mir reicht das, wenn die irgendwie alle 1 oder 2 Stunden mal auf meinem Handy abgeholt werden. Ich muss nicht unbedingt bei jeder Mail, die reinkommt, irgendwie Gebimmel haben.
Ich schon.
Also ich gucke da tatsächlich auch nur irgendwie alle paar Stunden mal drauf, weil entweder ich sitze am Rechner und sehe den E-Mail-Client, oder wenn es Privat-E-Mails sind, dann ist es eh egal, wenn ich die mal irgendwie nicht alle 10 Minuten angucke.
Ich filter alle E-Mails weg, die normalerweise unwichtig sind, also dieses ganze normale Amazon-Versandbestätigung, was weiß ich was. Bei mir kommen nur Sachen in die Inbox, die normalerweise wichtig sind und an mich adressiert.
Ja, aber dann habe ich zum Beispiel halt irgendwelche Mailinglisten, irgendwie so Podcast-Zeug und...
Aber die werden ja bei mir alle weggefiltert.
Also die werden bei dir weggefiltert.
Komplett Mailinglisten kommen in Ordner. Also wenn es in Posteingang kommt, ist es normalerweise wichtig. Wenn es nicht wichtig ist, richte ich einen Filter ein eigentlich. Und deswegen, also ich finde es dann auch nett, dass ich dann irgendwie Kontakte und E-Mail und Kalender irgendwie von einem und klappt. Auf jeden Fall Namecheap, Open Exchange, bisher ganz nett. Muss ich nicht selber machen, ist gut. Und
Ich hatte überlegt, ich habe mal auf DigitalOcean, wissen Sie genau, habe ich mir Zarafa mal so pseudomäßig drauf gemacht, aber ich verstehe zu wenig von E-Mails, um, also gerade, also so normal ja schon ein bisschen, aber dann gerade diese gesamten Anti-Spam-Dinge und auf was ich achten muss und dass ich nicht aus einer IP-Range komme, die irgendwo dann am Arsch der Welt ist. Ich will mich nicht um sowas kümmern. Und ich habe auch jedes Mal, wenn du liest, dann gibt's immer Leute, die sagen, ja, ich habe irgendwie einen 80.000 Leute Mail-Server administriert und überhaupt und sowieso und du willst echt keine Mail-Server administrieren. Einfach. Ja. Punkt.
Also mir ist der Name von diesem Teil, was ich da benutze, wieder eingefallen. Und zwar ist es Amavis Daemon. Amavis D. Und das ist halt so ein Perl-Gefrickel. Da kannst du irgendwie sagen, hey, hier, steuer mal ein Dings an, ein Spam-D. Mhm. Steuer mal irgendwie ein, oh Gott, wie heißt denn das andere Zeug? Jetzt hänge ich gerade.
Spam Assassin?
Genau, zum Beispiel Spam Assassin und so weiter kannst du da noch ansteuern. Kannst da ein paar Whitelisten, Blacklisten und sonst was anlegen. Mhm. Und das habe ich einmal eingerichtet und es läuft soweit und ich kriege da eigentlich kaum Spam durch.
Ich ganz interessant fand, sind Sponsoren bei der Talkshow. Da gab es auch irgendeinen Service, MailRoute hießen sie, genau. Mhm. Den fand ich ganz interessant.
Da das ist so ein Mail-Proxy, oder?
Genau, da trägst du quasi DMX-Server von denen ein und die übernehmen dieses komplette Spam-Filtering und so für dich und leiten es dann einfach an den Server, den du dann einträgst, weiter.
Ja.
Leider ein bisschen teuer, also irgendwie 20, 30 Dollar im Jahr allein für das Filtering.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich bin da halt auch so ein bisschen, wenn ich schon einen eigenen Mail-Dienst betreibe, dann will ich halt nicht noch meine kompletten Mails durch Third-Party-Services, die irgendwo im Ausland stehen, durchleiten wollen. Und wie gesagt, ich habe jetzt kein großes Spam-Problem. Ich habe da irgendwie so ein paar DNS-Blacklisten und ich habe da Amavis am Laufen. Und bei mir, wenn es hochkommt, dann kriege ich mal, kommt da irgendwie eine Spam-Mail im Monat durch.
Okay, gut,
also das ist halt, muss ich halt auch dazu sagen, ich habe den Mail-Server in der Form jetzt schon diverse Jahre laufen, da hat mein Spam-Assassin auch genug dazugelernt, dass der Spam von Hem, also unterscheiden kann.
Ja. Genau, also ich denke, erstmal werde ich drauf bleiben, eventuell, wenn ich irgendwann mal wirklich, wenn mir langweilig ist, wenn ich mal Urlaub habe eine Woche oder so, dann kann man mal drüber nachdenken, das Zeug einzurichten.
Ja, also wie gesagt, ich werde das demnächst mal auch ein bisschen versuchen, auf mein Mail-Setup auf ein weniger zusammengefrickeltes Setup zu kriegen mit irgendwie Custom MySQL Tabellen-Layouts und so weiter, sondern ich nehme jetzt einfach irgendwas, was zum Beispiel Postfix-Admin-kompatibel ist, klatsche da irgendwie ein iRedMail oder sowas drüber und versuche das dann halt mal so ein bisschen managebar, sodass halt zum Beispiel Benutzer nicht zu mir kommen müssen, wenn sie ihre Passwörter ändern wollen. Das momentan, also ich hoste halt...
Guter Ansatz.
Ja, also ich hoste halt momentan halt auch Mails für ein paar Leute aus meinen, also für ein paar Verwandte, sagen wir es mal so. Mhm. Und da ist es halt kein Thema, weil die können mich halt mal schnell anrufen und sagen, ey, ich will mal mein Passwort ändern oder sonst was. Ob das Passwort, was in der Datenbank steht, das sehe ich so oder so. Daher ist es eigentlich auch kein Thema. Aber wäre schon praktischer, wenn die das einfach selber machen könnten.
Das stimmt.
Ja.
Mails.
Mails.
Blöder Scheiß.
Ja, Mails ist ein bisschen anstrengend.
Kann man da nicht irgendwie, ich finde Mails, das ist so viel ekelhaft, das ist irgendwie SMTP und dann noch einmal, und dann musst du noch, hast du ein MTA, wie sieht's mit deinem Spam aus, bla bla bla, kann man das nicht alles in eins bauen?
Ja, das Ding ist halt, das ist schon ganz schön mächtig, weil das halt so viele unterschiedliche Services sind, dass du halt jetzt sagen kannst, nee, ich möchte jetzt keinen Postfix, ich möchte jetzt ein Qmail oder ich möchte irgendwie ein Exim oder sonst was haben. Dann kannst du halt sagen, ja, ich möchte das und das haben, das ist jetzt besser konfigurierbar, dann irgendwie, aber ja.
Ich will es ja gar nicht konfigurieren, das ist einfach nur Funktion. Ich finde, da fehlt ein bisschen, also es gibt ja so einige Pakete, aber da fehlt einfach so ein opinionated, von unten raufgeklatschtes Ding, wo du einfach sagst, /etc/initd/mail-server/start und dann läuft das Ding. Dann kannst du darüber Mails empfangen und Mails senden und der legt's ab in, keine Ahnung, hast du drei Backends, Ordner mit, keine Ahnung, JSON,
wobei das, was,
MySQL, fertig.
Wobei das, was du da meinst, ist doch eigentlich dieses iRedMail. Also ich habe gerade, hatte gerade einen Dreher im Kopf. Ich habe gerade, als ich gemeint habe, als Frontend für dieses Datenbankzeug habe ich Ratus hieß das. Das sah ein bisschen quietschbunt und komisch aus, aber ist nicht so ganz hässlich wie Postfix Admin. Aber iRedMail ist ja so ein Shell-Skript, was dir quasi so, dass du sagst ein bisschen, was du haben willst und dann lädt er dir den Scheiß runter und
das installiert. Das macht der auch halbwegs gut. Mhm. Das Admin-Interface kostet $300. Also das Web-Interface zum Admin administrieren. Also das iRedMail selber ist gratis, aber iRedAdmin Pro, der Web-Admin-Panel für iRedMail ist irgendwie kostet Geld. Bedeutet, du hast dann am Ende auch wieder so ein System, das ist zwar aufgesetzt und iRedMail, muss auch sagen, es war eigentlich recht komfortabel, das da. Also ich habe es auf so einem DigitalOcean Droplet-Dings da gemacht. Ging schon. Aber da, das krepelt halt auch wieder diese ganzen kleinen Scheißdinger zusammen und dann musste halt wieder alles updaten.
Ja gut, Updates sind da glaube ich nicht so unbedingt das Problem, weil bei den meisten, also gerade bei mir ist es halt so, ich benutze halt Debian Stable, da kommen dann halt nur Security Patches, das heißt, da bricht halt beim Update normalerweise auch nichts.
Ja.
Also ich habe mir ja auch tatsächlich überlegt, irgendwie, nehme ich vielleicht einen anderen MTA. Ich habe überlegt, von Postfix nach Exim zu wechseln, werde das aber nicht tun. Warum sollte ich das tun? Weil mein komplettes Setup, so wie ich es momentan habe, baut halt auf Postfix auf. Und ich habe da halt irgendwie virtuelle E-Mail-Konten, die nicht auf Unix-User gemappt sind, sondern die halt gegen eine Datenbank laufen und so weiter. Und bis ich das dann mal wieder in Exim getestet und am Laufen habe, da ist halt irgendwie ein Wochenende rum wahrscheinlich. Während ich halt schon eine funktionierende Config in Postfix habe.
Ich finde das auch, dieses Ganze, es ist ja schon schön, dass der Grundgedanke ist, ja, dann auf Unix-User mappen. In wie viel Prozent aller Fälle ist denn der Typ, der den Mail-Account hat, wirklich ein Unix-User auf deinem System?
Oder anders gefragt, welcher E-Mail-Provider möchte denn seinen Kunden Unix-Shell-Accounts geben? Also das ist halt, das ist tatsächlich...
Ich würde es awesome finden.
Ja, schon, aber es macht halt irgendwie nicht viel Sinn, weil das halt irgendwie kein Mensch ist in der Lage, über seinen Shell-Account per SSH sein Passwort zu ändern. Also und Leute in unserem Umfeld vielleicht, die technisch versiert sind und die irgendwie so solche Sachen studiert haben. Aber keine Ahnung, wenn du da irgendwie so Eltern oder Freundin oder sonst was davor sitzt, dann wissen die nicht, was sie tun sollen.
Ja.
Vielleicht wäre es da tatsächlich mal an der Zeit, irgendwie so ein opinionated Setup zu machen. Wobei auf der anderen Seite möchte ich halt auch sagen, die Leute, die dieses Setup nicht verstehen und das nicht selber einrichten können, die sollen dann bitte auch keinen E-Mail-Server betreiben können, sollen. Weil dann hast du wieder das Problem mit offenen Relays und Spam und sonstigen Geschichten. Die sollen doch dann halt einfach irgendwie zu GMX gehen oder zu irgendwie...
Allein, dass du wissen musst, dass ein komisches offenes Relay ist, das will doch keiner. Du willst einen Server mit einem Benutzernamen und Passwort und über dasselbe Ding sendest und empfängst du und was dann egal, ist alles anderes egal.
Ja, ich glaube, da wär's...
Das Konzept von einem offenen Relay, da musst du wieder wissen, warum relay ich irgendwas?
Ja.
Alles komisch. Und ich meine, E-Mails funktioniert ja, muss man also zugeben, so ein bisschen, außer dass irgendwie 90% der E-Mails Spam sind, also vielleicht funktioniert es auch nicht.
Nee, es ist mehr als 90 mittlerweile, glaube ich, aber ja.
Und ich fände es schön, wenn da irgendwas Neues käme, was irgendwie, keine Ahnung, mal ein bisschen geupdatet wurde. Ich meine, es ist ja echt nicht so schwer, den Scheiß zuzustellen, ein bisschen federated zu sein. Das kannst du mit fucking XMPP machen. Und XMPP, da verstehe ich grob, wie das geht, weil dann loggst du dich ein und dann kannst du ihm eine Nachricht schicken.
Ja.
Und es reicht doch eigentlich.
Ja,
reicht
aber
das, nicht?
Das Ding ist schlicht und ergreifend, XMPP stirbt zum Beispiel bei sowas wie File Transfers. Das funktioniert quasi nie.
Auf E-Mails, Base64 kodierst den Scheiß halten, dann wird der riesig groß und du schickst es irgendwie mit, ist auch gekrepelt. Also ich sag mal so, das fängt dich halt, wenn es da irgendwie so einen Transport gäbe, dass du sagen kannst, okay, ich mache jetzt XMPP und da gibt es noch irgendein Mail-Gateway, das schickt mir den ganzen Scheiß bei XMPP.
Also du willst
und hast
XMPP
dann
über E-Mails machen, dann bräuchtest du aber halt auch einen coolen Client.
Und ich will was Einfacheres einfach als E-Mail. Ich will nicht diese riesige Unterscheidung zwischen SMTP und dann irgendwie die Zugriffsarten, POP3, IMAP, keine Ahnung, oder wir schicken es dir lokal als Mail dir zu, oder hast du denn auch irgendwelche komischen SSL-Keys, wo du bestätigen kannst, dass du von der Domain kommst und ein ganzes Geraffel.
Aber ich meine, allein schon SMTP als Transportprotokoll hat halt so viele Probleme, die halt, ich glaube nicht, dass sie in den nächsten 10 Jahren irgendwann gefixt werden, weil so viele Leute benutzen E-Mails, so wie sie heute existieren, die ganzen Clients benutzen E-Mails, so wie sie heute existieren. Ich glaube nicht, dass du das mit irgendwas ersetzen kannst. Es hat ja mal, Google Wave sollte ja mal E-Mail ersetzen. Und wo ist Google Wave heute?
Soll das E-Mail ersetzen?
Habe ich so mal irgendwo gehört.
Collaboration-Zeug, ja. Oder ja, gut, war so chatmäßig. Nee, aber ich hätte gern das irgendwie. Ich wüsste nicht, was an Java zum Beispiel schlecht wäre. Da kannst du Leute adressieren.
Das ist alles XML.
Ja, gut, gibt Schlimmeres.
Solange du es nicht sehen musst?
Ja.
Ey, solange ich nicht, programmieren muss.
Fuck. Und selbst wenn die XML kann ich sogar parsen, wenn die mir dann ermöglichen würden, durch meine E-Mails irgendwie, keine Ahnung, dass ich dann
XPath Expressions durch deine E-Mails durchzugehen. Ja, XPath
Expression, wo du einfach sagst, hier Matches im To-Field irgendwas.
Ja, oder vor allem halt auch mal semantisch aufbearbeitete E-Mails, dass du sagen kannst, ich habe hier jetzt irgendwie einen Bereich, ich habe hier eine Überschrift, dann schreibe ich da was, dann habe ich wieder eine Überschrift und nicht so Pseudo, ich habe jetzt irgendwie HTML-E-Mails, sondern einfach, du hast irgendwie semantisch aufbereiteten Content und den kannst du irgendwie dementsprechend in deinem Client darstellen und kannst den vielleicht auch filtern und so weiter. Sowas wäre halt schon cool, aber ich glaube halt tatsächlich, das ist schon so lange gewachsen und das ist so schon so verkrepelt und irgendwie doch kaputt, aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Ich glaube nicht, dass es da, dass das so schnell ersetzt werden kann.
Bin ich gespannt. Es könnte natürlich sein, dass einfach, wenn ich meine, im Grunde müssten ja nur die Großen sagen, keine Ahnung, so wie sie es bei Speedy gemacht haben. Hm. Dass Google gesagt hat, fucking HTTP, jeder liebt HTTP. Ach übrigens, wir machen jetzt auch was anderes zwischen unserem Browser und unserem anderen Zeug, weil der andere Krepel ist Krepel. Und wenn die einfach sagen würden, ja gut, Gmail, wir machen immer noch IMAP mit dem ganzen, das ganze Geraffel, aber super Bonus, Google Plus kann jetzt auch E-Mail quasi.
Ja, die Frage ist, warum interessiert dich dann in dem Fall das Protokoll? Weil
ich es halt auch selber hosten will, aber wenn die anfangen, dann hat man zumindest mal ein bisschen jemand, der dahinter steht.
Aber ich glaube, dass also in dem Fall, wenn du das selber hosten willst, wäre es wahrscheinlich einfacher, einfach eine Distribution zu haben, die opinionated ist, die schon eine Default-Config, die für die meisten User funktioniert, vorgibt.
Wie oft will ich nicht. Muss man irgendwie einen E-Mail-Server aufsetzen?
Es geht mir dann nur ums Prinzip, dass das Ding so ekelhaft komplex ist, dass wenn irgendwas nicht geht, dann sitze ich dran und dann,
auf der anderen Seite ist es halt auch einfach genug, dass du dich halt auf den Mail-Server einloggen kannst, dich mit Telnet auf den SMTP-Server einloggen kannst und dann mal gucken kannst, was er denn von sich gibt. Das Protokoll ist einfach genug, dass du dich da. Das
macht aber keiner.
Also. Doch.
Macht jemand?
Hab ich schon, also als ich den Mail-Server
Hacker machen sowas.
Nee, also
Hacker werden
Hacker. Genau, also beim Mail-Server einrichten, natürlich, weil du willst ja wissen, ob er denn auch richtig tut.
Ja, hier, E-Mails als JSON speichern und CouchDB MapReduce filtern.
Zum Beispiel
schön.
Sowas.
Das wäre.
Oder einfach JSON und in Elasticsearch reinwerfen.
Gibt's ja auch Elasticsearch für E-Mail. Irgendwie ganz am Anfang hat's jemand gemacht. Egal, E-Mail, wir machen mal weiter, sonst kriege ich auch wie Felix Schaum vor dem Mund und
das ist nichts Gutes.
Also ist schon Nacht.
Ja.
Lesefu. Ist Dollar Cost Averaging Dump. Gab es mal 2012 so einen guten Times-Artikel. Dollar Cost Averaging ist der Gedanke, dass du, also viele Leute denken so, ja, wenn ich Aktien kaufe, dann kaufe ich am besten, wenn der Markt unten ist und verkaufe, wenn er oben ist. Aber das klappt nie so richtig, weil du irgendwie ja nicht weißt, wann der hoch und runter geht und ob das nur so ein lokales Minimum, Maximum ist. Und dann gab es so den Gedanken, dass die einfach sagen, ja, anstatt einmal 10.000 Euro reinzuhauen, hau doch einfach 10 mal 1.000 Euro rein, so jeweils im Abstand von 2 Wochen, dann kriegst du es zwar nicht ganz oben, kriegst aber auch nicht ganz unten, sondern bist halt irgendwo immer in der Mitte. Bedeutet, du kommst irgendwie ganz gut weg. Und da gab es einen netten Artikel, gibt es auch Papers drüber, die dann sagen, ja, nee. Im Endeffekt klappt es im Normalfall nicht so und es ist besser, einfach einen großen Haufen reinzuschießen, weil du so grob schon sagen kannst, wo er ist. Und das erklärt der Artikel so ein bisschen und ganz gut. Dollar Cost Averaging, vielleicht doch nicht immer das Beste. Okay, wieder ich. Unglaublich, wenn ich Zeug reinpacke. BlockProc Lambda, gab es schon öfter mal irgendwas in der Art, aber das ist ein neuer Artikel und der ist schön gesyntax-highlighted. Ein Artikel, der über die verschiedenen Arten von Closures in Ruby spricht, Blocks, Procs und Lambdas und was da die Unterschiede sind und was denn jetzt ein Objekt ist, beziehungsweise was eigentlich nur eine andere Art ist, einen Funktionsaufruf zu machen. Und gerade wenn man so Intermediate-Ruby-Mensch ist, bedeutet, man sieht die alle öfter mal. Procs und Lambdas sieht man eigentlich sehr selten. Aber
es sei denn, du benutzt sie halt manuell. Also ja, Lambda sieht man manchmal bei bestimmten Frameworks, die irgendwie sowas einsetzen, zum Beispiel irgendwo, oh, du hast jetzt hier ein Datenbank-Mapping-Gedöns und du möchtest jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich habe hier dieses Feld, aber ich möchte ein Default-Value haben. Das könnte zum Beispiel auch eine Funktion sein, die dann zur Laufzeit aufgerufen wirst. Für sowas bräuchte man dann halt einen Lambda.
Oder kannst aber da, normalerweise kannst du es ja auch mit einem Block machen, dass du einfach sagst, dann irgendwie Register Default Blob zum oder Beispiel.
Ja. Ja, oder es gibt auch viele, ja. Ich glaube, Default-Konstruktoren von irgendeinem Hash macht's über, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, da steht halt drin, was so der Unterschied ist und sie machen ja alle grob dasselbe, aber manche sind halt echte Objekte und manche sind eigentlich nur Methodenaufrufe und manche Inclosion ihr Environment, auch wenn du sie hin und her gibst und andere nicht und überhaupt und netter Artikel.
Genau, manche haben zum Beispiel failen, wenn du nicht alle Argumente standardmäßig mitgibst. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, bei welchem es war. Ich glaube, bei Procs ist es so, du kannst zum Beispiel sagen, ja, diese anonyme Funktion, die erhält standardmäßig 3 Argumente, aber die geht auch, wenn du nur 2 mitgibst und dann ist halt das eine Argument nil.
Genau, das sind
während zum Beispiel bei einem Lambda da eine Exception geworfen werden würde.
Genau, und da wird halt erklärt, warum und wieso und weshalb und warum das eigentlich fast Sinn macht, ein bisschen, manchmal. Fand ich gut. Makefu.
Ich habe mal was Einfaches und was leichte Kost quasi. Und zwar, ich habe 29 Common Beginner Python Errors in one page.
Python for Biologists.
Ja, das ist so gut. Und
ich habe gedacht, die Schlange sei die Python for Biologists, die Python, aber
nee, das war die andere.
Ah.
Jedenfalls, ich habe es eigentlich gepickt, weil es eine lustige Infografik hat. Und ich stehe total auf Infografik.
Total gut.
Und dann kannst du quasi sehen, wo du hingehst und dann, was in deinem Stacktrace steht, ganz unten. Und dann beschreibt hier relativ schön, was es alles sein könnte, wenn du halt quasi keine Ahnung von Python hast.
Das ist ziemlich cool. Also ich glaube, das Problem, mit dem Einsteiger generell am ehesten zu kämpfen haben, ist zu lernen, wie man Stacktraces liest. Wenn du halt keine Ahnung hast, wie man Stacktrace liest, dann weißt du halt auch nicht, wie man dein Programm debuggt oder wie man irgendwie Fehler zeitnah findet, sag ich mal. Weil du dann halt einfach random wieder Sachen änderst und nicht wirklich einen Plan hast, was denn tatsächlich passiert.
Ja, also das ist relativ cool. Und kriegt ein +1 von mir.
Gute Sache.
Genau, ich habe hier ein Paper, was ich noch gar nicht ganz gelesen habe, aber was ganz interessant aussah. Das ist mal irgendwo von ist von Leuten in Berkeley und Yahoo geschrieben worden und da geht's um neue API-Abstraktionen für I/O, die viel effizienter sein sollen und so weiter. Wie gesagt, ich habe es noch nicht komplett gelesen. Ich habe mal ein bisschen drüber gelesen und die behaupten halt, sie würden irgendwie Performance-Sprünge um mehrere 100% hinkriegen, indem sie halt ein Linux-Netzwerk Stack patchen und da angepasste Versionen von Nginx und was war das andere, Memcached, da drauf laufen lassen. Sind so Sachen, wo man tatsächlich in der echten Welt auch Performance-Boosts rausholen kann. Ich werde es mal zu Ende lesen, aber ich habe gedacht, das könnte mal Leute interessieren.
Sehr gut.
Megapipe. Das ist wie Pipes, nur mega.
Nur mega.
Grandioser Name.
Sehr auf jeden Fall.
Nächster Pick. Hatten wir schon öfter mal sowas in der Richtung. Aber hier ist es nochmal ein Blogpost, recht schön zu lesen und klein und schnuckelig. Things that clear Ruby's method cache. Und da ist einfach so eine kleine Übersicht, jeweils mit einem Code-Sample. So defining new methods, aliasing methods, setting and removing constants, yadidadi. Wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, wann der Methoden-Cache von Ruby, der Method-Lookup-Cache, geleert wird, dann schaut euch mal das an und eventuell macht ihr das nicht ganz in einem Loop irgendwo, sonst haut ihr euch den nämlich immer kaputt und das macht ja keinen Spaß.
Genau. Also das Problem dabei haben wir, glaube ich, vor ein paar Wochen schon irgendwann mal erklärt. Das Ding ist einfach, wenn der Method Cache die ganze Zeit geleert wird, ein Method Lookup in einer objektorientierten Programmiersprache ist je nach Tiefe der Vererbungshierarchie teuer. Und deshalb möchte man nicht oft Dinge tun, die den Method Cache kaputt machen, weil sonst wird das Ganze halt einfach langsam.
Kommt gut.
Jo.
Das nächste ist auf dem DataStax-Blog, Dev-Blog. Über Transaktionen in Cassandra 2.0. Bisschen was über, wie sie Paxos erweitert haben. Two-Phase-Commit-Problematiken. Ladidadi. Wenn euch das interessiert und ihr ein bisschen an Entwicklung von Cassandra interessiert seid, könnt ihr euch das mal durchlesen. Da gibt es sogar 3 Bilder drin grob. Und
sehr gut.
Die Bilder sehen alle gleich aus. Ist ja auch was. Makefu.
Was habe ich denn schon?
XKCD.
Ah, eine XKCD und zwar, also diesmal kein XKCD direkt, sondern ein wie war denn das genau? Jetzt muss ich es kurz immer nachschauen. Und zwar ist ein Interview mit dem Typen von XKCD über sein 3099 Panel Comic Time. Und er beschreibt quasi, worum es geht, was die Backstory zu dem Comic ist und dass alle Leute voll so, oh fuck, er hat sich voll was dabei gedacht. Ding.
Und hat das sich was dabei gedacht? Gibt's dann TLDR zu?
Nee.
Doof.
Also doch, eigentlich ist alles 10.000 Jahre in der Zukunft. Oh, jetzt hab ich's gespoilert.
Achso, er kann tote Menschen sehen.
Nee, das ist einfach, die Zivilisation hat quasi, kann nicht mehr auf dem aufbauen, was wir jetzt haben, weil alle Ressourcen verbraucht sind und es war traurig.
Interessant. Ich habe verlinkt einen Viewer, der das Originale irgendwie so per Magic JavaScript lädt und, weil also in dem Times-Artikel ist ein Video verlinkt, das geht 40 Minuten, was doof ist.
Das sind ja schon viele Minuten, ja.
Ja, und der Viewer, der macht es schneller durch und du kannst sagen, du pausier mal bei Special Frames. Also jedes Mal, wenn sie was sagen zum Beispiel, also es läuft ab wie ein Film und wenn du was lesen musst, dann pausier du kurz für 2 Sekunden.
Ja, das ist eh krass, was sich darum gebaut hat einfach, um diesen Comic, wo einfach einzelne Frames auf und zu kommen. Alle ab halbe Stunde.
Schon, ja,
das ist schon ziemlich eine halbe Stunde.
Ja. Keine Mimimis.
Keine.
Sehr gut.
Gerade mir überlegen. Nee.
Passt.
Nicht direkt. Kommt später beim Pick vielleicht noch, aber ja.
Der Make-Fu hat jetzt einen Pick.
Genau, ich habe einen Pick und zwar, ich wollte einen MPD picken.
MPD ist cool.
MPD ist voll gut.
MPD, weil der kann, Verbotsverfahren.
Huh? Was? Nein, was? Nein, nicht das. Nein,
nicht NPD.
Off by one error.
Oh, fuck.
Genau, und zwar, ich habe den MPD benutzt, weil ich habe mir, ich hatte einen Hackathon quasi angestartet, wo es quasi darum ging, quasi ganz viel Musik aus verschiedenen Lautsprechern zu machen mit verschiedenen Soundkarten. Und dort habe ich erst versucht, irgendwie mit RPlay die Dinger einzeln abzuspielen und dann irgendwie zu schedulen. Und dann zum Schluss, beziehungsweise relativ zum Ende, ist mir eingefallen, eigentlich könnte man doch für diesen ganzen Shit einen MPD nehmen. Weil der kann alles. Der kann irgendwie stoppen, starten, lauter, leiser und irgendwie neue Sachen und queuen und quasi Sachen restarten und so. Und ist super einfach zu konfigurieren. Wenn du, und er macht genau das, was du brauchst und der kann halt auch direkt all seine Devices ansprechen. Das heißt nicht so, der macht irgendwie Magic immer das, was er denkt, was das richtige Device ist, sondern du kannst ihm direkt sagen, was er für ein Device sprechen soll. Und es funktioniert total gut. Und gewinnt.
Ja, Music Player Demon ist cool.
Sehr cool.
Hört sich interessanterweise kaum noch. Aber wahrscheinlich eigentlich auch nur, weil ich quasi auf all meinen Devices irgendwie Spotify habe und dann streame ich da eh.
Ja.
Und ist dann nicht.
Aber wenn man das nicht hat, dann kann man sich das anschauen.
Achso, jetzt, ja. Aber dann streamst du ja nur auf dem Device quasi.
Ja.
Weil der MPD, der streamt ja normalerweise irgendwo hin, wo eine Box steht, die groß ist.
Ne, normalerweise spielt der MPD selbst ab. Ja, aber du kannst ihn so einrichten, dass er zum Beispiel über dieses Icecast zum Beispiel auch Sachen streamen kann. Und es funktioniert auch relativ gut.
Ja, das ist
eine gute Sache. Nee, ich habe halt früher den MPD zum Beispiel auf meinem Heimserver benutzt, um da zum Beispiel mit dem Handy Sachen steuern zu können.
NPD auf dem Heimserver.
NPD auf dem Heimserver. Was? Fuck, ey, wo kommst du her, Mann?
Das ist einfach
Brandenburg,
ein,
oder?
Ja, ein Buchstabe was? Daneben.
NPD auf dem Heimserver. Nicht, was Nein. du haben willst, einfach. Wahrscheinlich haben sie den Computer gehackt.
Genau, wahrscheinlich, weil ich Tor-Mail benutzt habe.
Ja.
Jetzt sind direkt,
NPD direkt auf dem Computer
mit Tor-Mail.
Jetzt ist deine Festplatte braun, jetzt kommst du nicht mehr da raus.
Das siehst du, der ist auch schon so ein komisches Farbschema hier.
Ja, ja, das ist Redshift.
Brownshift.
Brownshift. Nazi-Shift.
Alter.
Eigentlich ist Redshift, oder? Nicht Redshift.
Jetzt macht's Sinn. Okay.
So viel.
Timecop. Tralalaibi.
Genau, Timecop ist ein nettes Ruby-Gem, was, wie wir vorhin rausgefunden haben, keine Dependencies hat, was ganz cool ist.
Ich glaube ja nicht.
Nee, das ist einfach ein ganz nettes Gem, wo man halt sagen, dass man benutzen kann, wenn man zeitbasierte Sachen testen will. Und zwar kann man halt sagen, jetzt hier in diesem Bereich ist jetzt meine Systemzeit, und dann mockt er die ganzen System-Calls und dann kannst du da drin deine in diesem Block oder ja in dem Fall ist es ein Block kannst in diesem Ruby Block einfach deine Zeit einfrieren und sagen, hey, hier das und das, oder du kannst jetzt sagen wir mal, wenn du zum Beispiel sowas testen willst, wie reagiert meine Software da drauf, wenn mal plötzlich
2007 ist. Nee, wie 1970?
1970 ist, genau, wenn 1969 ist. Oder wie reagiert deine Software darauf, wenn plötzlich mal die Zeit um ein paar Sekunden zurückspringt? Wenn irgendwie NTP anspricht.
Oder was passiert, wenn Unix anspricht. Dann vorbei ist?
Genau.
32 Bit.
Ja.
Da hast du mich verloren.
Ja, und gerade um solche zeitbasierten Sachen zu testen, ist es ganz cool, weil du halt einfach da das Ganze konfigurieren kannst und du musst jetzt nicht irgendwie jedes Mal, wenn du deine Tests laufen lässt, irgendwie die auf aktuelle Uhrzeit oder sonst irgendwas anpassen und du musst halt das ganze System-Call-Gemocke nicht von Hand machen. Daher ist es ganz nett.
Kommt gut.
Ja.
Und in derselben Richtung? In
derselben Richtung, FakeFS, wenn man irgendwie Sachen mit dem Dateisystem testen will, dann kann man auch FakeFS benutzen. Was das macht, ist, es mockt die kompletten System Calls für Dateisystemzugriff weg und erstellt dir ein virtuelles Dateisystem im RAM.
Das oder heißt, oder Docker.
Oder Docker?
Du kannst auch Docker benutzen, ne? Mhm. Einfach alles changerouten.
Könnte man auch machen, aber
was machst du
Docker angeschaut? Aber für einen Unit-Test ist es dann doch ein bisschen Overkill, oder?
Ich habe mir nicht nur Docker angeschaut, wir machen sogar total viel mit Docker oder als LXC und dann haben auch Docker evaluiert.
Und was hat's gewonnen?
Ich find's auch kacke. Es bringt nicht so viel. Also im Gegensatz zu LXC. Aber da können wir mal
anders drüber reden. Ja, LXC benutzt ja LXC.
Ja, aber also da ist, die bieten jetzt nicht so viel Bonus-Features, dass wir da unbedingt was brauchen. Also für uns zumindest.
Ja, das fühlt sich so ein bisschen wie Vagrant an, muss ich sagen. Und ja. Vagrant hat mich einfach nur dazu gebracht, Not Vagrant zu schreiben.
Wie war das? 54 Lines of Shell?
Ja.
Ja. Genau. Ja. Aber FakeFS ist ganz, ganz lustig.
Genau.
Und ist irgendwie von Chris Wansrath, also dem einem...
Defunct.
Genau, Defunct, einem der Gründer von GitHub, geschrieben. Deshalb muss es gut sein.
Richtig. Ich mache hier kurz Krach. Genau, das ist nämlich mein Pick, den ihr jetzt im Hintergrund hört. Ruby Warrior. Ruby Warrior ist cool. Ruby Warrior ist so ein Pixelspiel-Gedingsel, wo man quasi im Browser so eine kleine Figur gegen Monster kämpfen lässt und das über Kontrollloops, Kontrollstrukturen machen muss. Bedeutet, im Grunde ist es so, dass der immer nur von links nach rechts geht, so zuerst mal nur quasi zweidimensional. Mhm. Und du hast dann da unten einen Player und einen Playturn und dann kannst du sagen, okay, Warrior, also Playturn-Methode wird immer und immer wieder aufgerufen. Mhm. Du kriegst Warrior übergeben, sagst du einfach Warrior Walk Ausrufezeichen, sagst Run und dann habe ich da ein Problem, weil ich Walk geschrieben habe.
Warrior schreiben. Walk.
Genau, auf jeden Fall kriegst du einen Error und dann siehst du hier Turn, vorwärts und du kannst den also quasi beim Laufen zuschauen lassen und dann geht's dann irgendwann weiter, dass dein Gegner kommt, dann musst du sagen, okay, Walk. Aber dann schau mal, ob einer vor dir ist. Ja. Wenn einer vor dir ist, hau ihm aufs Dach. Wenn nicht, dann walk.
Irgendwie so three times walk und dann
Du musst sowas. Nicht three times, weil es ist wirklich ein Loop, also den du dann immer machen musst. Also du machst im Grunde große, riesige Switch-Case-Geschichten am Ende, wo du dann sagen kannst, hey, okay, wenn einer vor dir ist, dann hau ihm aufs Dach. Wenn du verwundet bist, dann rest doch mal ein bisschen. Mhm. Aber wenn du weniger Health als in der letzten Runde hast, dann geht's auch fängst schon an mit Klassenvariablen, falls einer mit dem Bogen auf dich schießt von weiter weg, dann lauf doch mal besser auf dem zu und hau dem aufs Maul, bevor du irgendwie versuchst, da zu dir zu kommen, aber permanent mit dem Bogen gepiekst wirst. Ich fand's eine echt coole Art, wenn du so, selbst wenn du eigentlich schon gut Ruby kannst, macht's echt Spaß, den da hin und her laufen zu lassen. Und da das im Browser ist, ist das total gut sowieso, weil da ASCII-Bonus-Super-Musik im Hintergrund läuft. Ich hab's ASCII-Musik genannt.
ASCII-Musik.
ASCII-Musik. Ja. Das war Ruby Warrior. GIF Dance Party.
Genau, GIF Dance Party.
GIF.
Das ist einfach eine Webseite, da kannst du lustige animated GIFs zusammenstecken, resizen und dann irgendwo submitten. Das ist irgendwie, ist mir auf Twitter zugefallen, habe ich gedacht, das ist relevant.
Kapier ich nicht.
Aber ist schön.
Loading GIF Dance. Oh, zusammen. Wie steckt man die zusammen? Was?
Du sagst jetzt hier oben irgendwie.
Er loadet noch hart. Bin ich in Tor? Ich bin nicht in Tor.
Jetzt. Oh, oh. Jetzt kannst du oben irgendwie den Douchebag oder sonst irgendwie Leute hinzufügen.
SpongeBob.
Genau, dann klickst du hier irgendwie auf.
Add to Party.
Genau, und dann kannst du hier tanzende Figuren zusammenstecken.
Ah, total gut.
Party.
Warum? Warum nicht? No Shorts. Sehr gut.
Genau. So viel dazu. Felix.
Ist gut.
Habe ich noch was?
Ja.
Und zwar, ich habe die Komplettlösung für alle Astrologie-Dinge, habe ich sie jetzt genannt. Ich weiß nicht genau, wie man es sonst erklären soll. Das ist ein Blogpost von irgendeinem Typen und der hat am Ende ein Video. Ich hoffe, das ist das Richtige. Genau, von so einer Show. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Und da geht es darum, dass sie quasi erklären, wie Astrologie funktioniert. Also nicht Astronomie, sondern Astrologie. Dieses
also den, aus den Sternen lesen.
Den Scheiß. Kaffeesatz lesen quasi. Oder und warum es funktioniert und wie gut es funktioniert.
Ja, ja. Es gibt astrogenital.com.
Da hatten wir aber letztes Mal schon.
Das hatten wir schon mal.
Letztes Mal.
Da wird aus Hoden gelesen.
Auf einmal macht alles Sinn.
Genau.
Okay.
Genau, da der Felix hier in der Zeile verrutscht ist.
Nee.
Nicht? Doch. Doch. Dein anderer Pick kommt später. Aber jetzt empfehle ich mal kurz eine Serie, die ich.
Das klingt total gut.
Wo ich den erste Folge der ersten Staffel geguckt habe, und zwar In the Flesh. Das ist eine BBC-Serie. Da geht es um Zombies, aber nicht so, wie man das Setup bisher kennt, sondern quasi nach der Zombie-Apokalypse. Wenn als schon ein Heilmittel für die Zombies gefunden ist und die quasi versucht wird, die mit Make-up und Kontaktlinsen und so weiter wieder in die Gesellschaft zu reintegrieren.
Das macht ja nur Sinn eigentlich. Ja.
Und ich glaub, da geht's halt um die Hauptperson, um einen, der da quasi jetzt wieder aus der Psychotherapie und irgendwie
Zombie-Therapie.
Aus der Zombie-Therapie.
Therapie.
Zurückkommt zu seinen Eltern in so ein Dorf, was quasi die Hochburg der Zombie-Hasser ist, wo dann so die Zombie-Supporter irgendwie auf der Straße gelyncht werden.
Echt, so Zombie-Hater alles.
Ja. Ja, und da geht's im Endeffekt darum, das ist, erste Staffel hat 3 Folgen, das kann man mal zur Not an einem Abend durchgucken. Ich habe bis jetzt erst die erste gesehen, aber die war schon ganz cool.
Sehr gut.
Ja. Dann habe ich noch diesen super coolen Parkour-Roboter. Da habe ich mal ein Video verlinkt, den kann man sich mal angucken. Ich will einfach so ein Ding haben. Das ist echt scheiß cool. Also so ein Roboter, der von der University of Pennsylvania entwickelt wurde. Und der kann halt irgendwie super hoch, der kann hochspringen, der kann sich an irgendwelchen Sachen festhalten und der kann irgendwie balancieren und so weiter und so fort. Ziemlich cooles Ding.
Parkour-Robot. Ja, okay. Und der sieht aus wie... Mann sieht aus wie Mann. Nein,
lol. Ja, der sieht so, der bewegt sich auch so ein bisschen lustig, aber der kann sich halt irgendwie auch auf die, ich nenne es mal, Hinterbeine stellen und dann halt
also hochspringen. Also er ist und so. Er hat 6 Beine insgesamt und er sieht.
Die sind einzeln ansteuerbar und der hüpft so ein bisschen beim Laufen vor sich hin.
Sieht ein bisschen aus wie wenn ein.
Also sieht nicht aus wie der Typ von Assassin's Creed. Pudel auf
Kokain, würde ich sagen.
Ja, so ein 6-beiniger Pudel auf Kokain, das könnte man schon
sieht
sagen.
Sieht also nicht aus wie der Typ von Assassin's Creed.
Nee.
Aber geht schon ganz gut ab. Ich bin froh, dass da 1 Million Dollar reingeflossen sind.
Auf jeden Fall.
Also ich hätte gern so ein Ding. Aber hey, guck mal, das kann voll springen und so.
Wow, Bonus.
Voll gut. So, dann mache ich jetzt einfach mein anderes, was ich da quasi verschoben habe.
Verkrepelt.
Und zwar, das ist nicht wirklich ein Pick, sondern was Cooles, was ich gefunden habe im Internet. Und ich habe gemerkt, dass ich es brauche. Und ich muss es einfach nur noch fertig machen, beziehungsweise irgendjemand, der jetzt gerade zuhört, kann es auch fertig machen und ich habe da kein Problem mit. Mhm. Es geht darum, es gab von der Telecomics, das ist quasi eine Gruppe von Netzaktivisten, kann man sich hart durchlesen, den Artikel, ein Projekt namens Blackthrow, beziehungsweise vielleicht immer noch.
No racist.
Nein, du wirfst nicht die schwarzen Leute.
Nein.
Deswegen habe ich ja gesagt.
Genau, es geht tatsächlich darum, das ist ein quasi kleiner Computer, ein Dropbox, die wirfst du irgendwo in die Embassies rein und dann sind die quasi in dem Netzwerk und können über Tor und Hidden Services wiedergefunden werden. Und das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Sache zum Bootstrappen beziehungsweise Wiederfinden von Boxen. Und der Plan ist es eigentlich, den ich nur noch tun muss, beziehungsweise jemand anders. Du hast irgendwie ein Shell-Skript, das pipest du in deine Shell direkt rein als Root. Und danach ist es genauso, wie die das beschrieben haben. Also dann ist der Hidden Service aufgesetzt, Tor läuft und der Hidden Service ist irgendwo hingepostet, wo man den auch wieder findet.
Zum Beispiel genau, der hätte dann halt so, keine Ahnung, UMTS oder sowas an Bord, dass der
ja, nicht UMTS, sondern der soll ja in dem Netzwerk von Embassy sein. Ansonsten hilft's ja nichts.
Aber du kannst den ja nicht einfach reinwerfen und in die Netbuchse treffen.
Natürlich nicht reinwerfen, sondern du bist halt drin und machst da irgendwie vielleicht sauber oder sowas.
Genau, steckst ihn irgendwo in den Kabelkanal.
Ja, also prinzipiell die Idee wollte ich eigentlich nur umgesetzt haben.
Und ja, so Kisten im Internet wiederfinden ist schon nicht schlecht.
Das ist auch voll gut, weil das ist immer voll das Riesenproblem.
Ja. Ja, ich hab jetzt ja auch meine OVH-Kiste im Übrigen. Kisten im Internet.
Läuft sie?
Ja, läuft, läuft. Ich habe jetzt einen Bitcoin-Demon aufgesetzt und sonst gar nichts, weil ich nicht weiß, was ich mir machen soll.
Aber da rechnet sie bestimmt 0,0001.
Der rechnet nicht. Er ist einfach nur
ein Netzwerk. Ach so, das ist bloß ein... Ah, okay,
Note, ist klar. Dass ich, er hat 500 Gig Platte, von da habe ich gedacht, kannst du mal die 40 Gig oder was auch immer die Blockchain hat, runterladen lassen. Hat auf jeden Fall ewig gedauert, hat irgendwie 2 Wochen gedauert, bis der da eingerichtet war. Was,
bis die Kiste da war, echt?
Mhm.
Ja, die werden wahrscheinlich viel zu tun haben wegen den doch...
ganzen Nerds.
Günstigen Preis. Die ganzen Nerds, die da denken, oh,
billig.
Genau, billig Computer, da besorge ich mir mal gleich 5 von. Man weiß ja nie, wann man die noch braucht.
Ja. Ja. Was da so für Bitcoin ziemlich gut gab, beziehungsweise immer noch gibt, ist dieses Thin Client Clients. Mhm. Zum Beispiel Stratum heißt das, glaube ich. Mhm. Oder?
Also Stratum ist jetzt Thin Client.
Wie heißen die? Da gibt es diesen Client, dieses Thin Client Ding, ich weiß gar nicht, wie es gerade.
Electrum.
Genau, Electrum, so ähnlich. Stratum ist für die Bitcoin-Miner.
Ja, aber auch genau. leichtgewichtig.
Genau, und Electrum ist ein Client, wo du dann halt gar nicht die ganze Blockchain wissen musst, sondern quasi Client-Krypto machst und das dann auf dem Server hältst. Und das ist eine ziemlich coole Sache.
Ja, wobei ich, Electrum ist, glaube ich, Krepel. Ich glaube, Multibit willst du. Mhm. Multibit ist so auch so Cross-Plattform und ein bisschen besser und
Java oder was?
Nö, keine Ahnung, was es ist. Es sah nicht so hässlich aus wie Java, es sah nur normal hässlich aus wie Linux.
Bitcoin J Library ist
also wahrscheinlich irgendwie
dann doch Java. Java oder sowas. Ja, kann Java sein.
Java.
Ich glaube, der ist auch ein bisschen mehr lightweight. Das Problem ist, ich habe mein Zeug alles, meine ganzen Wallets im originalen Client und kriegt ihr da jetzt echt schlecht raus. Also du kannst irgendwie dann über die Kommandozeile irgendwas dumpen und Fuckshit machen, aber es ist mir dann zu doof.
Ne, das ist eigentlich relativ cool. Also du kannst es dir dann einfach hart als QR-Code und dann kannst du wieder einscannen.
Ja.
Das ist ja zu einfach.
Nicht überzeugt.
Nicht überzeugt?
Nicht überzeugt.
Okay, dann mach einfach so weiter mit deinem fucking Computer, der alles hält.
Genau, ich habe noch was ganz Kurzes, dann können wir...
Guck mal, dieses
Feierabend machen.
Multibit kann sogar einfach... Ich glaube, der kann sogar den alten Shit importieren.
Ja, so halb. Er kann irgendwelchen alten Shit importieren, aber nicht den alten Shit, den ich habe.
Dein super alter Shit. Aber der kann auch QR-Code zum Beispiel.
Ja, klar, dann QR-Code, dann ist sicher.
Dann ist quasi maximal sicher. Weil ich meine, was kann schief gehen?
Ja, kommt gut.
So, anyways. Genau, ich habe noch die iOS-App für IKEA. Da kann man irgendwie eine Wunschliste zusammenstellen. Und was ganz cool ist, weil man im Prinzip ist da ja die Herausforderung, man will so schnell wie möglich durch diesen IKEA-Durchrennen rausfinden, in was vom Regal sein Scheiß liegt. Den Scheiß schnappen und wieder abhauen, weil IKEA ist irgendwie anstrengend und nervig.
Würstchen.
Und
Würstchen.
Ja, genau. Zwischendurch will man noch ein paar Würstchen und Fleischbällchen essen. Nee, die Fleischbällchen, gibt es die noch? Die wurden doch abgesetzt, weil da irgendwie...
Schöttboller gibt es immer. Muss geben.
Genau, Köttboller. Schöttboller?
Komische Schweden sprechen es falsch aus.
Okay.
Also, schon richtig, aber halt irgendwie falsch.
Ja, genau. Und die App ist eigentlich ganz nett, weil du kannst halt sagen, in welchen IKEA du gehst und dann trägt der dir, sobald du mal Internet hast, schon die richtigen Regalnummern ein für die Sachen, die du suchst. Und
Poeng.
Ja.
Lol.
Ist ein lustiger,
sogar auf dem Screenshot.
Ja, ist ein lustiger Stuhl, oder? Ist
das nicht? Ja.
Poeng der Stuhl.
Nicht in Ordnung.
Nicht Compliance-Lampe.
Compliance-Lampe.
Dunkelgelb. Dunkelgelb. Sehr dunkelgelb.
Dunkelgelb.
Kurz vorm Ausgang.
Ja, ist eigentlich ganz nett, aber das bietet halt auch so Features an, die eigentlich keiner nutzen will, weil zum Beispiel kannst du halt irgendwie im IKEA drin Sachen scannen und dann in deine Liste hinzufügen, was theoretisch ein nettes Feature ist, aber dazu brauchst du Internet und ich kenne keinen IKEA dieser Welt, wo ich jemals irgendwie UMTS Empfang drin gehabt
vielleicht
hätte.
Vielleicht haben die ja WLAN, haben sie absolut IKEA WLAN?
Nee, habe ich noch nicht gefunden.
Das ist eben die Sache.
Ja,
das ist das Problem, ja.
Aber ansonsten kostet nichts und wenn man da irgendwie mal sowas machen will und sich irgendwie eine Liste machen will, dann kann man das auch benutzen. Jo. Genau.
Gute Sache.
Jo, dann war's das für heute.
Ja,
sagen wir mal tschüss oder
jo.
Habt ihr noch irgendwas?
Nein.
Okay, dann tschüssi, viel Spaß in diesem Internet und sonst
Gewinn.
Überall.
Mehr Gewinn für
alle. Mehr Gewinn für alle und tschüssi.
Tschö.
Bis dann, ciao.